Frag mal die Kritiker mit Hornbrillen. Selbst die kennen mehr von Tripers, von Bob Dylan.
Journalisten sind sauer, denn ich mach Hip-Hopper-Sound.
Kritiker-Liebling, Kontostand niedrig.
Ich hab krank, alle meine Kritikern genug da, Futter meine Mentoren.
Bitte widmet mir ein Diss-Track, Bitches. Weil immer Promo und Kritik steckt. Ich gebe keinen Fick auf gute Plattenkritik.
Aus den Luftschlössern schießen Straßenweb-Apologeten als Hip-Hop-Journalisten. Soziologische Befunde auf.
Hallo und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Yannick und wir befinden uns jetzt im Album des Monats. Und der Februar 2022 hat nach 5 Jahren Wartezeit, wenn ich mich nicht ganz falsch vorbereitet habe, das neue Solo-Album von Casper für uns parat. Und bei einem derartig hochkarätigen Album wäre es nur angebracht, dass wir das Ganze jetzt im Podcast analysieren. Und ich habe mir eine illustre Runde eingeladen, um jetzt in den nächsten 1 bis 4 Stunden dieses Album auseinander zu pflücken. An meiner Seite sind Jara.
Hi.
Emma.
Hello.
Und Niklas.
Hi.
Und ich würde direkt das Wort, glaube ich, sogar an euch abgeben, um erstmal so eine kleine Runde zu machen, wie ihr denn die letzten 5 Jahre ohne Solomusik von Casper so wahrgenommen habt und ob ihr vorfreudig auf das Album wart, ob ihr wirklich darauf gewartet habt. Es gab ja in der Zwischenzeit dann das Collabo-Album mit Materia 1982. Es gab diverse Feature-Parts und ansonsten immer wieder das Versprechen, dass ein Album kommen wird. Und im letzten Herbst gab es dann den Kickoff-Moment, die erste große Single, wieder das Intro, wie man es aus den letzten Promophasen schon kannte. Und den Albumtitel, denn das Ganze heißt Alles war schön und nichts tat weh. Und ja, erzählt mir ein bisschen von eurer Connection zu Casper und diesem Album und der Wartezeit auf dieses Album. Denn 5 Jahre sind ja schon auch eine immense Zeit.
Wer möchte anfangen?
Ich fange einfach an. Ich fange immer an, wenn jemand was sagt. Ich weiß nicht, bei mir, also Caspers Musik hat mich schon extrem begleitet in einer gewissen Phase meines Lebens. So, das war einfach 2011 zu XOXO. Aber das, also Casper war für mich schon immer so ein Künstler, der so in eine Phase meines Lebens gepasst hat. Und alles, was danach kam, habe ich irgendwie nicht mehr so krass und intensiv verfolgt, wie ich das halt normalerweise mache, wenn ich jetzt wirklich so Fan bin. Deswegen war das jetzt für mich mit diesen 5 Jahren Pause gar nicht so schlimm aus der Perspektive heraus. Aber als dann so die erste Single kam und als dann auch das Album angekündigt wurde, habe ich schon gemerkt, so, boah, eigentlich hätte ich schon Bock, genau aus dem Aspekt heraus, dass es halt schon so lange her ist, dass Casper Caspers Musik so ein wichtiger Teil in meinem Leben war. Und dann habe ich das alles, wie ich dachte, sehr viel verfolgt. Aber tatsächlich ist eine Single komplett an mir vorbeigelaufen. Die habe ich jetzt auf dem Album das erste Mal gehört und dann erst gecheckt, dass das eine Single ist. Aber diese 5 Jahre Pause war für mich jetzt gar nicht so, dass ich bewusst irgendwie regelmäßig darüber nachgedacht habe, so, boah, ich hätte jetzt gerne ein neues Casper-Album, weil immer wenn ich irgendwie an Punkten in meinem Leben war, wo ich Casper-Musik gebraucht habe, dann habe ich mir halt einfach das angehört, was es schon gab. Und das war auch gut und das war auch vollkommen okay für mich. Deswegen kam meine Vorfreude auf dieses Album dann tatsächlich erst, als die erste Single kam. Dafür aber dann auch umso stärker.
Ja, voll. Also ich weiß nicht, ich habe schon einfach eine sehr, sehr krasse Beziehung so zu Casper. Also natürlich nicht persönlich das nicht, aber ich würde sagen, dass ich echt durch Casper überhaupt erstmal zu Rap gekommen bin, weil ich habe damals noch sehr viel Popmusik gehört und dann waren Casper-Songs auf einer Bravo-Hits. Ich habe wirklich jede Bravo-Hits-CD von meinem Taschengeld, das waren immer so 20 Euro, habe ich mir jede Bravo-Hits gekauft. Also bisschen peinlich im Nachhinein, aber wie gesagt, da waren dann ab und zu so ein paar Casper-Songs, unter anderem So Perfekt mit drauf. Und dadurch bin ich halt dann zu Casper gekommen und habe Bravo-Hits komplett alle in den Müll geschmissen und ich glaube eine Zeit lang wirklich nichts anderes gehört, nur Casper rauf und runter, alles von den ersten EPs bis hin zur Sonne, also wirklich alles aufgesogen so ein bisschen. Aber mir ging es tatsächlich jetzt auch so die letzten 5 Jahre, dass ich auch einfach viel die alten Sachen noch gehört habe. Also es war jetzt eigentlich auch so, dass ich erst, ich glaube, er hat es im Mitverachtung-Podcast irgendwann letzten Sommer, glaube ich, schon mal so ein bisschen angekündigt, dass da ein neues Album kommt und schon ein Cover und so steht. Das war so das erste Mal, dass ich dann so war, so, ah krass, geil, da passiert irgendwas. Und ja, seitdem warte ich gespannt.
Ja, geht mir im Groben und Ganzen ähnlich, muss ich sagen. Also tatsächlich so die ersten oder die Anfänge von Casper, sage ich mal, habe ich nicht so krass gecheckt damals. Das fand ich irgendwie, beziehungsweise das war so eine Zeit, wo ich irgendwie alles extrem doof fand, was aus diesem Kollega-Umfeld und Selfmade-Umfeld kam. Und deswegen fand ich Casper auch extrem kacke, weil das irgendwie so in meiner Wahrnehmung damals hat das sehr viele Leute zu Rap-Musik gebracht, die 3 Jahre vorher noch Rap extrem scheiße fanden und einen dafür extrem viel auch, ja, gemobbt ist jetzt übertrieben, aber die dann halt so, keine Ahnung, bei uns auf der Schule so Anti-Hip-Hop-Allianz-T-Shirts getragen haben und so eine Scheiße. Und dann war ich halt so, ja, extrem gegen dieses ganze Selfmade-Ding, aber habe mich auch so ein bisschen von Rap entfernt damals. Allgemein, weil das halt so ein bisschen ja diese Zeit war, wo es so ein bisschen langweiliger wurde. Und dann war es halt auch noch so, dass halt Casper so ein bisschen mit diesem enge Hosen Indie Hardcore, keine Ahnung, Kram ankam und ich dann so war, nee, ganz ehrlich, jetzt zieht er nicht quasi auch noch diese Leute wieder in diese Richtung, wo ich halt dann quasi mich mit identifiziert habe, weil ich damals auch noch nicht so war, dass man halt mehrere Sachen nebeneinander hören kann. Also das ist cool, das irgendwie Metal zu hören und gleichzeitig Hip-Hop zu hören oder sowas. Und das ging tatsächlich so, bis ich den mal zufällig auf dem Hurricane, ich glaube 2012, live gesehen habe. Und das war einfach so das Krasseste, was ich überhaupt bis dato gesehen habe. Ja, und seitdem bin ich großer Fan. Und auch, also auch von allen nachfolgenden Platten. Ich glaube, seitdem ist Casper tatsächlich einer meiner Lieblingskünstler in Deutschland, wenn nicht mein Lieblingskünstler. Aber ich muss sagen, ich fand jetzt die 5 Jahre nicht krass lang oder so und ich habe auch nicht krass auf ein Casper-Album gewartet, weil ich finde es eigentlich immer ganz angenehm, wenn sich Künstler so aus dem Spotlight rausziehen und nicht so, also keine Ahnung, im Moment ist ja, glaube ich, so Drake das beste Beispiel dafür, dass so immer, es kommt immer ein neuer Song, es kommt immer ein neues Album, es ist immer Spotlight, es ist immer groß in den Nachrichten und du bist irgendwann, keine Ahnung, auf diesem, boah, ich kann es jetzt nicht mehr hören. So, das interessiert mich gar nicht mehr, was da Neues kommt. Deswegen finde ich es ganz cool, dass bei Casper dann auch echt mal lange Zeit einfach Ruhe ist. Ja, aber dafür fand ich es dann auch umso schöner, als es dann wieder losging. Und vor allem war das tatsächlich mal wieder eine Promophase, wo ich mir sehr gerne auch alles gelesen, geschaut, was auch immer gegeben habe. Und auch sehr viele schöne Interviews fand ich, auch wenn es dann am Ende bis immer so sehr, also viele Überschneidungen gibt. Aber trotzdem, ich hatte das Gefühl, das war seit sehr langer Zeit mal wieder so eine Promophase von irgendwie einem Rap-Künstler oder so, wo ich mal wieder richtig Lust hatte, mich da komplett reinzudicken, reinzugucken, und mir das auch alles anzuschauen. Und das gab es einfach, glaube ich, vorher lange nicht mehr. Und tatsächlich finde ich, habe ich dann das erste Mal gemerkt, wie krass eigentlich dieser ganze Rap-Journalismus sich auch mittlerweile ausdiversifiziert hat irgendwie. Also dass es quasi nicht mehr so 5 Medien gibt, die alle über dasselbe reden, sondern das gefühlt mittlerweile jeder sein eigenes Thema so geclaimed hat. Also dann gibt es irgendwie Miri mit dem Mental Health-Thema so, dann gibt es, keine Ahnung, ja, halt so ganz viele, die sich dann so ein bisschen ihr Stückchen da rausnehmen und dann ihren Kram machen. Das fand ich eigentlich echt geil.
Das war eine schöne Meinung. und ist eine schöne Grundlage auch für diesen Podcast. Bei mir ist es auch so, dass ich das immer sehr mit einer Hochachtung irgendwie auf eine Art und Weise verfolgt habe, für so die Art und Weise, wie da zitiert wurde. Ich bin von vielen Sachen, die in seiner Musik über die letzten Alben immer wieder so zitiert und referenziert wurden, sehr großer Fan. Das ist dann natürlich so dieses, du findest unfassbar viele Ankerpunkte, an denen man anknüpfen kann und so. Die Platten selbst haben mich alle rückwirkend nicht so krass begleitet. Aber die Live-Shows, wie Niklas schon sagt, sind halt in Deutschland so immer ein Maßstab gewesen. Und alleine für die Art und Weise, wie er ein Phänomen geworden ist und wie er damit umgegangen ist und auch jetzt im Zuge dieser Platte damit umgeht, finde ich super interessant und sehr, sehr, sehr toll, dass man das mitverfolgen darf. Und deshalb habe ich mich ziemlich auf diese Platte gefreut, weil und das auch erst so gemerkt, als dann losging, also wie Jara das schon meinte, als es dann losging mit der Promophase und auch mit diesem Podcast jetzt wieder und so, dass es auch einfach irgendwie Spaß macht, dem Ganzen so ein bisschen als Mäuschen beiwohnen zu dürfen, so aus der Hörer- und Hörerinnen-Perspektive. Und ich würde sagen, wir starten ins Intro.
Eine Sache hätte ich tatsächlich noch vorher. Also so eine Frage, die ich jetzt schon gerne stellen würde und die man dann so am Ende nochmal, wo man dann drauf zurückkommen könnte. Weil ich finde, ein Casper-Album hat tatsächlich auf so einer musikalischen Ebene immer so ein krass dominantes, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, so ein krass dominantes, nicht Instrument unbedingt, aber so ein Merkmal. Also ich fand zum Beispiel bei Lang lebe der Tod ist es ganz krass, so ein Bass, der immer einen ähnlichen Sound hat und immer so, also durch fast jeden Song, egal was das jetzt am Ende für eine Musikrichtung ist, so ein bisschen durchführt und quasi dieses Album musikalisch zusammenhält. Keine Ahnung, bei Hinterland wäre es jetzt, glaube ich, so eine Akustikgitarre oder sowas. Und ich habe aber jetzt so die paar Mal, die ich das neue Album jetzt gehört habe, habe ich das nicht gefunden und nicht, also ich habe so einen Anker in jedem Song gesucht, den es aber, weiß ich nicht, ob es den nicht gibt oder ob ich den nur nicht sehe. Deswegen würde mich interessieren, vor allem dann im Nachgang, wenn wir nochmal darüber sprechen, wie ihr das seht, ob es da sowas gibt, und würde mich freuen, wenn ihr darauf achtet.
Das machen wir auf jeden Fall.
Ich habe kein Instrument, aber ich weiß, was du meinst, weil ich habe das sonst auch so bei Casper-Alben, die ich ja dann natürlich trotzdem immer irgendwie gehört habe, wenn auch nicht so intensiv wie jetzt XOXO. Und ich bin jetzt bei diesem Album nur zu dem Schluss gekommen, dass diese Insel, und das passt ja dann auch gleich zum Intro, mit diesen Blumen und so schön, wie das alles aussieht, und auch zu dem Titel, alles war schön, nichts tat weh. Ich weiß nicht, was es für ein Instrument ist oder was es für Instrumente sind, aber das ganze Album klingt für mich einfach echt blumig, aber nicht in einem kitschigen und negativen Kontext, sondern also wirklich schön so. Du kannst das Album hören und es ist einfach schön, nichts tut weh. So, aber welches Instrument dieses Gefühl jetzt bei mir auslöst und wie sich das, dieses Instrument vielleicht durch diese 12 Tracks, glaube ich, sind, oder? Nee, wie viele? Doch, 12. Welches Instrument das ist, das dieses Gefühl bei mir auslöst, kann ich tatsächlich nicht sagen. Aber ich komme ja eh immer über die Textebene, deswegen könnt ihr mir hoffentlich verzeihen.
Ja, ich habe da auch noch nicht so drauf geachtet, aber werde ich jetzt mal im Laufe mal machen.
Alles klar, dann würden wir doch jetzt mal ins Intro starten. Alles war schön und nichts tat weh. Backspin. Wie wir es auf den letzten Platten schon hatten, setzt das Intro eine Marschrichtung und es setzt vor allen Dingen eine sehr pompöse Marschrichtung mal wieder vor. Dieses Mal mit allerlei Klang- und auch Textreferenzen aus dem Emo-Folk, aus dem Post-Rock und so ein bisschen natürlich auch mit einem Hauch Stadionpop in dem Ganzen, der zum Ende hin auch zu mehr als einem Hauch Stadionpop wird.
Und Banjo.
Bitte?
Und Banjo.
Das ist richtig. Und Wie gefällt euch das?
Also ich würd einmal direkt anfangen, als ich den Song gehört habe, weil ich war richtig wie weggeblasen von dieser. Also es war ja auch die erste Single und also mich hat dieser Song einfach so krass aus den Socken gehauen. Ich bin erstmal in meinem Freundeskreis rumgelaufen, hab jedem diesen Song gezeigt, weil ich den einfach so unfassbar großartig fand. Und das kommt zum einen eben durch dieses krass epische, durch diesen Stadion-Sound, den du gerade schon angesprochen hast. Aber auch, dass es so sehr zarte Elemente hat. Wie, also gerade so das Banjo, das fand ich unfassbar interessant, auch in diesem, weil es auch so unerwartet kam, aber so gut reingepasst hat. Und also ich glaube, ich hätte mir niemals vorstellen können, dass ich einen Rap-Track höre und denke, ja Mann, dieses Banjo passt da absolut perfekt rein, aber genau das tut's halt. Und ich finde auch inhaltlich ist es so krass, weil es eigentlich sehr, sehr melancholisch ist, also gerade in den Strophen. Es ist ja sehr, sehr, sehr düster eigentlich und melancholisch, aber es hat in mir trotzdem so eine ganz tiefe so ein ganz tiefes Glücksgefühl ausgelöst. Ich weiß auch nicht warum, wahrscheinlich halt eben durch dieses Mantra, was da immer wieder kommt, dieses alles war schön, nichts hat wehgetan, so mit dem er sich ja auch selber so ein bisschen davon überzeugt. Und ja, also ich fand es einfach eine großartige erste Single.
Vor allem mir ging es ähnlich. Ich habe auch, als ich die Single gehört habe, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, so, ey krass, ich wusste gar nicht, mir war gar nicht bewusst, wie sehr ich neue Casper-Musik irgendwie vermisst habe. Und dann kam diese Single irgendwie so quasi 10 Jahre, nachdem ich das erste Mal so Casper in sehr intensiven Lebensphasen gehört habe. Und man entwickelt sich ja in diesen 10 Jahren auch irgendwie weiter. Und im ersten Moment dachte ich so, okay, Casper-Musik, neue, ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt aus meinem heutigen Standpunkt heraus, also ob das das Gleiche mit mir machen kann wie eben damals, 10 Jahre zuvor. Aber ich meine, wir sind ja nicht die Einzigen, die sich weiterentwickelt haben, sondern Casper ja natürlich auch. Und ich finde, das wird sehr, sehr deutlich in dieser ersten Single, weil ich finde, es ist ein voll neuer Blickwinkel. Ich finde zum Beispiel also meine Lieblingsline beziehungsweise meine Lieblingsmetapher in diesem Track ist Depression bei Fuß wie ein Hund bei der Jagd. Ich finde das so vielschichtig irgendwie. Ein Hund, der bei Fuß geht, gehorcht ja dem Besitzer. Deswegen interpretiere ich das irgendwie für mich persönlich so, dass ich diesen Hund zwar irgendwie nicht loswerden kann, dass er mein ständiger Begleiter ist, aber ich kann irgendwie lernen, ihn so ein bisschen zu kontrollieren und Überhand zu nehmen. Also es ist so eine, ja, ich, also keine Ahnung, einfach ein neuerer Blickwinkel, ein erwachsenerer Blickwinkel und ein erwachsenerer Casper, der da zu einem spricht irgendwie. Und das fand ich irgendwie richtig schön zu sehen. Und dass sowas dann als erste Single kommt und dann aber nicht nur die erste Single ist, sondern einfach auch das Intro des Albums ist, finde ich richtig, richtig stark. Und das Video war ja einfach auch wirklich unglaublich schön dazu.
Ja, die Zeile, die du angesprochen hast, ist eine Referenz auf eine Referenz. Und dadurch, dass die Referenz auf eine Referenz so funktioniert, wie sie funktioniert, klappt es mit dem Video, finde ich, noch besser, weil das zitiert ist von, oder nicht genau zitiert ist, aber in Anlehnung geschrieben ist, das hat er auch im Podcast mit Miri, glaube ich, erzählt, an einen Bright Eyes Song, in dem eben auf das Buch Black Dog eingegangen wird, Mein schwarzer Hund, in dem eben genau diese Metapher als Buch dargeboten wird. Und die Bright Eyes Assoziation hat sich bei mir dann beim Hören dieses Podcasts erst noch wieder gefestigt, weil ich hatte genau die Assoziation wegen dieser ganzen Blumen, weil die ja auch so full on Emo Folk Mucke machen und ich glaube zum letzten oder vorletzten Album, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, war auf jeden Fall auch das Pressefoto von denen, wie die in einem Raum waren voller sehr vieler Blumen und dann da halt in dieser Blumenwiese sitzen, wie man das aus diesem Genre ja auch als Bild hin und wieder schon mal gesehen hat und diese Band als eins der Aushängeschilder des Genres auf jeden Fall ja auch irgendwie eine schlüssige Referenz sind und dass das dann einmal so quasi da durchläuft und sich auf diese Metapher aus dem Buch bezieht, macht das nochmal ein bisschen interessanter. Ist sogar irgendwie in den letzten Monaten scheinbar häufiger aufgetaucht. Ich meine, Arlo Parks hat, glaube ich, auch einen Song über dieselbe Bildanlehnung an dieses Buch geschrieben. Der heißt Black Dog. Und ja.
Ist das ein Roman oder?
Nee.
Das ist ein Kinderbuch, glaube ich, oder?
Ja.
Kenne ich gar nicht. Aber das ist ein Kinderbuch über Depressionen?
Jo.
Das sehr ist gut. Halt so ein bisschen ja, für Kinder aufbereitet und erklären soll, glaube ich. Also das ist auch das ist sehr gut gemacht einfach. Ja. Ja, also ich muss sagen, ich hatte das tatsächlich nicht so dieses, dass ich das beim ersten Hören sofort so super krass fand, so, aber das ist bei mir irgendwie bei Casper auch normal. Also ich brauche dann immer so 1, 2, 3, 5 Mal hören oder so. Weil es auch meistens irgendwie was anderes ist, als ich erwartet hätte. So. Weil irgendwie weiß ich auch nicht, als er das so angekündigt hat, bevor man das Video gesehen hat, dachte ich irgendwie, dieses Alles war schön und nichts tat weh, wäre auch so ein bisschen, dass das Album dann ganz stark ins Gegenteil abrutscht. Also, dass das quasi so, wie sagt man, dass das einfach so ein Gegensatz ist, also dass das absichtlich so schön klingt und man hört sich das an und das ist aber das krasse Gegenteil so ein bisschen. Aber was man, also, oder was ich halt dann auch noch sehr schön finde, einfach so als, oder sehr passend, dass die Platte halt so im Frühling releasen jetzt und dass es halt so mit diesem Blumending auch komplett hinkommt und so. Und dass halt auch die letzten Casper-Platten, die kamen ja immer so im Herbst und ich glaube, das ist ja, oder das war auch ja immer so diese Stimmung, dass das eher so in Winter, Herbst reingeht und dass es eher dunkler wird und dass es jetzt halt das Gegenteil ist. Das habe ich gerade eben auch tatsächlich nochmal gemerkt, weil ich war mit meinem Hund draußen und habe das halt nochmal gehört, das Album. Und heute ist so gefühlt der erste sonnige Tag seit Ewigkeiten und das ist so, das macht irgendwie das Album einfach besser so. Also, und ich habe irgendwie auch einen sehr krassen, oder ich bin der Meinung, dass du ein Album krass verkacken kannst, wenn du es zur falschen Jahreszeit rausbringst. Zum Beispiel eins von den letzten beiden Haftbefehl-Alben, ich weiß nicht mehr welches, das kam so, ich glaube, wann kam das denn? Ende April oder so? Oder Mai sogar? Und das war halt.
Das war das Weiße, ne?
Ich glaube ja, und das hat das für mich kaputt gemacht. So, dann war halt Sommer und da war ich so, Digga, ich habe jetzt keine Lust mehr, Haftbefehl anzuhören. Irgendwie, er sagt ja selber, dass das Musik für den Winter ist und es ist auch Musik für den Winter. Und deswegen finde ich jetzt sehr schön, auch wenn das Album vielleicht schon länger fertig war, ich weiß es nicht genau, dass das, ob Zufall oder nicht, im Frühling rauskommt.
Ja, wobei, also ich finde trotzdem, dass da sehr viel sehr melancholische Momente auch noch drauf sind. Also ich fand gerade die Single kam ja eher im Winter raus.
September, also, 13. Ja, September.
Ja, also wo es schon Richtung so dieses Ende des Jahres rausging. Und ich fand, also gerade der Song fand ich auch recht gut einfach in den Winter gepasst, weil er ja trotzdem, also wie gesagt, in den Strophen geht's ja die ganze Zeit eigentlich, in den Strophen geht's ja die ganze Zeit darum, dass es ihm eben nicht gut geht und es staut sich immer weiter auf, diese ganzen Panikattacken, bis eben dann diese Explosion kommt, was man ja auch, was ja auch musikalisch sehr, sehr gut hörbar ist. Und ich finde das halt so krass, dass der das schafft, auf diesem Song zu vereinen, sowohl diese krasse Melancholie mit trotzdem so einem, die Sonne geht auf. Und ich finde diese beiden Aspekte zusammen, also ich glaube, ich könnte mir das zu jeder Jahreszeit anhören, weil ich finde, es passt einfach, also es ist sehr universell, finde ich.
Aber weißt du, woran das, glaube ich, liegt? Das ist sehr, also das sind ja sehr reflektierende Zeilen auch auf dem Track, dass er so merkt, okay, ich lebe eigentlich gar nicht im Jetzt, sondern ich hänge irgendwie einerseits so in der Vergangenheit und denke aber andererseits schon so an die Zukunft. Also ich bin ständig irgendwie gehetzt oder trauer irgendwie Alten nach und dann aber so zu dem Schluss zu kommen, ey, das was war, das war doch eigentlich schön und es hat nicht so sehr wehgetan, zumindest nicht so sehr, dass es heute noch weh tut, weil man konnte irgendwie gewisse Dinge verarbeiten und ist so einen Schritt weiter und kann so, ja, mit einem Lächeln irgendwie zurückblicken und hängt aber deswegen nicht mehr so in der Vergangenheit, sondern geht so ein Schritt auf sich selbst zu und man selbst ist halt im Hier und Jetzt und in der Gegenwart. Und das ist ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe immer so unglaubliche Schwierigkeiten auch im Jetzt zu leben und Ding, aber dass das so, ja, so reflektierend irgendwie betrachtet wird, ich glaube, deswegen geht das immer, weil egal zu welcher Jahreszeit kannst du ja, also ist das ja so voll das gute Mantra und voll die gute Einstellung, die du dir so übernehmen kannst. Und deswegen, glaube ich, funktioniert der Track einfach auch, weil das so, du hast vom Sound und auch vom Text natürlich, hast du eigentlich alles, was du mit Casper verbindest. Und ich glaube, es gibt wenige Künstler, die so verschiedene Reaktionen und Emotionen auslösen können in ihrer Hörerschaft. Und jetzt habe ich komplett meinen Faden verloren. Jetzt bin ich gerade komplett in meinem Kopf verloren gegangen, weil ich auch mir immer viel zu viele Gedanken mache. Aber ja, jemand muss mich kurz retten. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Sorry.
Ja, was ich noch ganz spannend fand, was ich heute in irgendeinem Interview, ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welchem das war, dass der Titel ja aus dem Buch Slaughterhouse 5 kommt und das auch total absurd ist, weil dieses alles war schön und nichts tat weh, also in dem Buch geht es so ein bisschen um auch den Kriegsveteranen, also ich habe es selber nicht gelesen, aber geht es auch so ein bisschen um so Kriegsveteranen-Sachen, wo wir wahrscheinlich später noch drauf zu sprechen kommen. Und im Prinzip steht dann auf dem Grabstein auch so ein bisschen ironisch, weil da halt gar nichts schön war, so in dem Leben, stand da halt drauf, alles war schön und nichts tat weh. Und genau, das ist halt so ein bisschen die Referenz. Ja, was er da auch so ein bisschen mit dieser Zweideutigkeit spielt. Das fand ich noch ganz interessant, als ich das heute gehört habe.
Ja, also ich muss sagen, ich finde es halt auch irgendwie musikalisch dann, wenn man es so ein bisschen näher betrachtet, halt einfach richtig krass, so diese Dynamik in dem Song, dass es halt auch nicht, also das ist ja so krass weit entfernt von irgendwie einer einfachen Songstruktur irgendwie mit AB, AB und so, das halt dann so dieser erste sehr ruhige Verse, dann kommt halt so eine erste ein bisschen zurückgenommenere Hook, dann kommt so der zweite Verse, wo man schon so merkt, okay, das, so diese Drums schieben einen so ein bisschen an und so und das wird so ein bisschen, geht so ein bisschen schneller und dann in dem zweiten Chorus geht das halt so komplett auf und sprengt irgendwie, ja, wie er dann halt auch sagt, irgendwie so alles auf. Also das muss ich sagen, hat mich dann irgendwie krass an dem Song fasziniert. Und es ist halt auch einfach ein klassisches Casper-Intro, muss man sagen, weil wenn man sich so die älteren Sachen anguckt, das ist einfach so mit so einem super prägnanten Akkord, mit so einer super prägnanten Akkordfolge losgeht. So, das hatte man ja irgendwie gerade bei Hinterland auch so, bei Lang lebe der Tod halt auch irgendwie mit diesen Drone-Sounds am Anfang, dass du gefühlt, also du machst das Ding an, du weißt sofort so soundmäßig, wo bin ich? Da ist irgendwie so ein krasser Wiedererkennungswert auch drin. Irgendwas hatte ich gerade noch, aber das ist mir gerade.
Danke, dass es nicht nur mir so geht.
Allerdings, ja. Wenn man denn so schon drei Punkte im Kopf hat, während die anderen vorher reden, dann ist man.
Das ist das Problem, wenn man schneller denkt, als man spricht.
Auf jeden Fall.
Wollen wir vielleicht einfach in Song Nummer 2 gehen und gegebenenfalls alles nachschieben, was uns noch einfällt?
Ach so, nee.
Na, dann nicht.
Ich hab's. weil ich finde, dass dieser Song tatsächlich in dem Album eine ganz besondere Funktion hat. Das sieht man, würde ich sagen, daran, dass der von diesem Bienen, also wenn man es als Loop hört, dass der von diesen Bienen-Sounds, von diesen Field-Recordings eingeklammert wird. Das ist ja quasi in dem Outro und im Outro von Fabian, also dem letzten Song am Ende, sind die auch. Und deswegen denke ich oder nehme ich so wahr, als würde dieser Song so ein bisschen das Album quasi, wie soll ich sagen, so erklären oder beziehungsweise andersrum eigentlich, als würde das Album diesen Song erklären später. Also, dass jeder Song so ein bisschen einen Teil aus seinem Leben oder aus dem Leben des Protagonisten, wie man auch immer will, nimmt, um dann quasi in diesem Song zu erklären, wie der, also warum man so ist, wie man ist, also dieses zu viel, warum man so viel nachdenkt, warum es so es vielleicht einem auch mal schlecht geht, warum warum man so eine Depression auch bekommt und sowas, und dass das hier quasi alles zusammengenommen und in einem Fazit ausgespuckt wird, ganz am Anfang der Platte, fand ich irgendwie total krass. Falls es Sinn ergibt.
Das können wir, nach Fabian resümieren.
Okay.
Wir haben heute wahrscheinlich viel Zeit für ein langes Fazit, so wie sich das jetzt hier schon anhäuft mit Sachen, die wir später besprechen müssen. aber wir gehen jetzt in Lass es Rosen für mich regnen, zusammen mit Provinz und Lena, zwei relativ unerwarteten Features, würde ich sagen. Und ja, sprechen darüber. Backspin. Ich weiß nicht, ob Fun Fact, für viele Bielefelder wahrscheinlich kein Fun Fact, aber in 3 Monaten verlässt Fabi Klos den DSC Arminia. Ungünstiges Timing mit dem Release dieses Songs, würde ich beinahe sagen.
Ja. Oder gutes Wahrscheinlichkeit Timing. Hoch, dass er im Stadion läuft, dann, wenn das ja. Soweit ist. Ja, ich muss sagen, Arminia Bielefeld ist jetzt. Habe ich eher ein Problem mit als andersrum, aber ansonsten guter Song. Also ich finde tatsächlich, oder ich finde vor allem die Hook sehr, sehr gut. Also es ist irgendwie richtig geil eingesetzt, so die Stimme funktioniert da super. Das ist so dieses Brachiale auch, es funktioniert das überraschend gut mit dem Sample, was ich irgendwie, wenn man mir so sagen würde, dass irgendwer so eine Art Dipset-Sample-Beat in so ein, keine Ahnung, Post-Punk-Irgendwas-Chorus reinschmeißt oder zusammenwirft, hätte ich dir von, also am Anfang gesagt, ich glaube, das funktioniert absolut gar nicht. Aber es funktioniert sehr gut.
Ja, mir ging es ja auch genau wie dir. Also, als ich so die ersten paar Sekunden nur so diesen Beat gehört habe, war ich schon sehr verwirrt, weil ich auch dieses Sample ganz, ganz, ganz weird fand. Und dann macht es plötzlich Bam und hier der Sänger von Provinz, Vincent, genau, der kommt da und brüllt diesen Chorus so raus. Das ist einfach sehr, sehr faszinierend. Also da war ich auch sehr baff, als ich den Song das erste Mal gehört habe. Aber ich finde generell ist hier auch schon wieder einfach total spannend, wie Casper das schafft, so diesen krassen, also so einen wirklichen Rap-Track mit einer Indie-Geschichte und dann am Ende noch diese poppige Ballade mit reinzubringen am Ende mit Lena Meyer-Landrut und das nicht komisch klingt. Ist einfach krass. Also ich finde das einfach sehr beeindruckend.
Ich muss sagen, mir ist der Song tatsächlich ein bisschen zu viel. Was aber auch, glaube ich, daran liegt, dass ich mit der Art zu singen von dem Vincent Weizsäcker nicht so richtig warm werde. Also auch auf der Musik seiner Band. Ist mir das meistens ein Tick zu viel Stimmspiel. Und das passiert hier auch wieder. Mich würde sehr interessieren, welche Versionen dieses Songs noch so aufgenommen wurden, aber es ist ja auch am Ende die Entscheidung, dass es so klingt und dass es so klingen soll. Und irgendwie schießt der an mir so ein bisschen vorbei, trotz aller Brachialität. Vielleicht wegen der Brachialität, ich weiß es nicht genau. Aber auf vergangenen Alben haben mir Songs, die dann mit Wucht, also es ist ja auf jedem der letzten 3 Alben ein ähnlicher Bruch gewesen, mit einem sich aufbäumenden Intro und dann einem zweiten Song, der sehr viel Tempo reingibt. Und das passiert ja auch hier wieder. Und es funktioniert in der Historie für mich bisher am schlechtesten, obwohl es geil ist, dass so viel gerappt wird. Und wer macht das? Ahaha.
Alter, Yannick, Fun Fact an der Stelle, ich bin, als ich das Casper-Album das erste Mal gehört habe, bin ich aus der Heimat zurück nach Köln gefahren, das war jetzt am Montag und ich habe diese Adlib gehört, dieses Aha, Aha und ich dachte mir so, Alter, das kann doch nicht sein, dass Casper eine Shindy-Adlib auf einem Track hat, weil für mich klang das einfach original nach Shindy und dann hab ich bei Google eingegeben Shindy, aha, aha, Adlib und hab mir 10.000 Tracks von Shindy angehört und hab die ganze Zeit versucht rauszufinden, an welcher Stelle das war, bis ich endlich mal auf die Idee gekommen bin, das Naheliegendste zu tun und einfach mal Caspers Instagram zu stalken und es ist einfach Shagoon.
Ja. Ah.
Europe.
Und es ist so voll bekannt gemacht worden. Also es war jetzt keine Überraschung oder so. Und ich höre mir 10.000 Shindy-Tracks an, weil ich wissen wollte, aus welchem Track wann genau dieses Aha, Aha kam. Aber ich finde, es, das ist auch einer ich habe ja immer bei Songs so Stellen, die ich sehr nice finde und auf die ich immer wieder zurückspule. Und das gehört da auf jeden Fall auch dazu. Aber ich mag auch diese, wie du das gesagt hast, immer diese Hip-Hop-Arroganz, die in diesem Track mitschwimmt, obwohl der Track so gar nicht wirklich nach Rap-Rap klingt eigentlich. Aber dieses so, ey, die sollen mich sehen, ich will gesehen werden, ich bin der Star, ich kann auch irgendwie arrogant und keine Ahnung, das sind sehr, sehr viele gute Lines dabei, die mir im Kopf geblieben sind, die ich feiere. Ich mag, also ich habe nicht so sehr ein Problem mit Provinz auf dem Track, eher mit Lena, aber dann auch schon wieder irgendwie nicht, weil sie kommt dann ja eher zum Ende hin und ich mag das dann schon, wenn ein Track am Ende nochmal aufgebrochen wird und für so eine Überraschung sorgt und das macht sie da auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich hätte keine andere Meinung zu dem Track ohne den Lena-Part. Und insgesamt geht er bis auf das, dass ich das feiere, wenn Casper auch mal so ein bisschen draufhaut und ein bisschen arrogant rüberkommt. Sonst geht der auch eher an mir vorbei.
Ja.
Ah, das ist so krass, weil ich gerade, also ich fand gerade den Track, der hat mich, also ich hatte noch tagelang Ohrwurm von dem, wirklich. Also ganz, ganz schlimm hing der mir im Kopf. Und ich fand lustigerweise wirklich, dass der nach dem Intro im Prinzip eigentlich mit der krasseste Track so, der mich beeindruckt hat, lustigerweise. Aber krass, dass der an euch eher so vorübergegangen ist. Interessant.
Ja, also ich muss sagen, ich kann mich da nur also ja, ich kann mich da auch nur anschließen irgendwie, weil ich finde auch so ein bisschen, also ich habe so ein bisschen, der gibt mir so ein bisschen B-Seiten-Vibes auch, also wenn man das so von älteren Casper-Sachen kennt, aus diesem, dann, weiß nicht, auf einer Single nach Album irgendwann mal so veröffentlicht werden. Und ich finde, es ist auch ein bisschen zu sehr Jambalaya 2.0, der ja so in so eine ähnliche Richtung geht, sage ich jetzt mal. Zum einen halt auch irgendwie so eine aktuelle, ja, so gefühlt so ein musikalischen Kommentar auf die aktuell stylische Dipset 2000er-mäßige Sample-Ding ist. So wie Jambalaya damals ja, glaube ich, so ein bisschen auf dieser Trap-Schiene ein Kommentar war musikalisch. Und halt auch inhaltlich halt so dieses Bragging ohne AMG und so. Auch wenn natürlich, wie du eben, oder wie es eben jetzt schon, ich weiß leider nicht mehr, wer es gesagt hat, wie das eben schon gesagt wurde, dass da schon geile Lines drin sind irgendwie. Also die Line mit L.A. und Extertal finde ich sehr gut. Dass er diese Sachen nicht für Instagram filmen muss, weil er in Geschichtsbüchern drin steht, finde ich sehr gut. Aber irgendwo, ja, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das ist nicht so, es gibt dem Ganzen nicht so richtig was mit dem Album. Weder musikalisch noch inhaltlich.
Ist halt ein Fun-Song am Ende, aber es ist auch irgendwie passend zum Album, dass ich jetzt auch mal frei gemacht wurde davon, alles so bierernst in dieses Konstrukt vielleicht reinpressen zu müssen, sondern auch einfach den Fun-Song, den man früher aussortiert hat und danach Album-Release auf die B-Seite gepackt hat, mit draufzunehmen. Und das ist eigentlich ein sehr entspannter, ausgeglichener, cooler Move. Ja, am Ende vielleicht für uns alle nicht der Song, der es machen wird, aber live halt mit Sicherheit ein Brecher. Und das darf man natürlich nicht vergessen, dass solche Stücke auch mit einer gewissen Live-Tauglichkeit im Hinterkopf geschrieben werden und geschrieben werden müssen wahrscheinlich bei seiner Position mittlerweile.
Wobei Casper ja im Interview mit Nico gesagt hat, dass es bei diesem Album anders war, weil eben Corona so noch als dunkle Wolke über ihm hing in der Entstehungsphase und er sich deswegen genau keine Gedanken darüber gemacht hat, wie muss ich jetzt einen Track schreiben, damit der live funktioniert.
Ist ihm in diesem Fall wahrscheinlich trotzdem gelungen.
Ja.
Safe.
Song Nummer 3. Für ihn. Song Nummer 3 kennen wir schon, der ist TNT. Es ist die erste, Zusammenarbeit mit Tour? Es ist die erste Zusammenarbeit mit Tour, oder?
Nee, oder? Ja. Gab es nicht ein Tour-Feature auf Hin zur Sonne?
Stimmt. Ja. Lerne laufen hieß der Song, ne?
Ja.
So,
Und auf dem Mega-Monster-Mix von Auf und Davon ist auch Tour mit drauf.
Da waren die ganzen Orsons mit drauf sogar, ne?
Ja, genau, da waren alle dabei, ja.
Stimmt. Danke fürs Korrigieren. Wir hören jetzt trotzdem TNT. TNT, die zweite Single. Der erste Song auf diesem Album, zu dem ich auch eine Meinung so richtig habe. Und mich würde aber erst interessieren, wie gefällt euch der?
Also ich fand es erstmal krass, was Tour da abliefert. Also ich war am Anfang, war ich mir nicht sicher, ob das eventuell auch irgendwie gepitcht ist oder irgendwas, aber da gab es ja dann auch irgendwann diesen Livestream, wo Tour auch mit dabei war und das auch performt hat. Und also da hat man auch gehört, dass da ein bisschen, also dass der Playback war, weil er lag dann nämlich ein, zweimal so ein bisschen daneben. Was ihm aber also voll okay ist, weil es ist einfach krass, wie hoch der Typ kommt. Also da kann ich auch nur träumen von. Und auch dieser Wechsel die ganze Zeit zwischen Kopf- und Bruststimme. Das fand ich sehr beeindruckend.
Voll, ich finde auch Tour zu Beginn hat mir komplett Gänsehaut gemacht. Ich habe den Track als Single absolut nicht mitbekommen. Ich hab den am Montag das erste Mal gehört, als ich mir das Album angehört habe und dachte mir so, boah, krass, ich kenne jetzt so voll den guten Track vom Album, den noch niemand kennt und habe dann eben in der Recherche, in der Vorbereitung rausgefunden, oh nee, den gibt's eigentlich schon seit Oktober und ich kann gar nicht erklären, wieso der so an mir vorbeigegangen ist, aber für mich ist es mein absoluter Lieblingstrack auf dem Album. Und Casper hat ja bei Instagram verraten, dass das so Teil 2 zu Alles war schön und nichts tat weh sein soll. Und es ist mir an zwei Stellen aufgefallen. Einmal bei dieser Line, in meinem Kopf ist TNT, Frage der Zeit, bis alles hochgeht. Das ist ja quasi das Gleiche wie, und dann passiert's, ich explodiere. Nur ein bisschen anders formuliert. Und dann diese Line, seit ich denken kann, zu viel nachgedacht, ist ja auch im Intro dann, ich habe heute wieder drüber nachgedacht, dass ich mir zu viel Gedanken mache. Und das fand ich dann irgendwie, als mir das so bewusst geworden ist, fand ich es ganz interessant, dass das so kurz nach dem Intro irgendwie kommt, dass da nur ein Track dazwischen ist, weil es irgendwie so dann dafür steht, dass das halt so die ständigen Gedanken sind und der ständige Begleiter ist. Und im ersten Moment war ich halt verwirrt, weshalb das so kurz danach kommt. Aber eigentlich macht es dann schon irgendwie Sinn. Und ich finde, also ich liebe diesen Track. Ich habe da auch schon wieder 10.000 Zeilen rausgeschrieben, die ich jetzt zitieren könnte. Ich spare mir das aber an der Stelle. Muss sich jeder für sich anhören. Aber das, was ich auf jeden Fall noch sagen will, ist zu dieser Tourline, also auf der Hook, wir singen, ja, wenn du mich liebst, dann sitzt das jetzt aus, diese schlechte Phase, bleib bei mir, aber bitte zur Not kannst du irgendwie das Tuch spannen, weil kann schon sein, dass ich irgendwie jemanden brauche, der mich auffängt. Und ich finde es so heftig, wie beide gemeinsam das schaffen, so ein Ungleichgewicht, das man in sich selber mitträgt und das man wirklich schwer anderen Menschen beschreiben kann, trotzdem irgendwie so gut zu beschreiben, so gut rüberzukriegen und dann auch noch so schön klingen zu lassen. Also das ist so, da ist so viel in diesem Track und deswegen, also bei mir läuft der gerade, seit ich ihn am Montag entdeckt habe, auf Dauerschleife. Ich finde ihn unnormal schön.
Ja, würde mich auch da anschließen, zu sagen, es ist der definitiv stärkste Song auf dem ganzen Album, meiner Meinung nach. Also plus einer der krassesten Beats in der Casper-Diskografie. Finde ich insane, was da Max Rieger, A zum J und wer noch so alles daran mitgeschraubt haben, abgeliefert haben. Also es ist Wahnsinn. Und da funktioniert für mich auch das, was so in vielen Songs als Ambition drin ist, so dieses Kuratorenprinzip. Man holt sich ganz viele Sachen von außerhalb rein und formt daraus irgendwie einen Song um sich herum, so, so gut, wie es nicht immer funktioniert. Und ich glaube, im Interview mit Aria spricht er davon, so dass er so sagt, so ja, hör dir das letzte Kanye West Album an, da sind Songs, da hat er nur so zwei Zeilen drauf und trotzdem ist es irgendwie sein Song, weil so der Vibe und die Idee und das, ja, du hörst halt, die Handschrift ist da drin. Und ich finde das bei dem Song tatsächlich auch so, weil die Lyrics an sich, auch dadurch, dass sie so viel Rückbezug auf eigene Sachen haben, gar nicht so sehr für einen eigenen Song stehen, wie du es irgendwie bei anderen Songs hast, sondern die schließen halt nahtlos an gewisse Dinge in der Diskografie oder in seinem Gesamtbild als Künstler an. Aber es funktioniert als Song so krass zusammen, auch dass die Hook so häufig kommt, dass quasi so viel Platz des Songs abgetreten wird an eine andere Stimme und dass dieser Beat so dominiert. Es ist einfach so ein bisschen irgendwie die dass alle Teile dieses Songs ähnlich viel Raum bekommen und du nicht hast, du nimmst jetzt einen Beat und da rappt halt jemand drauf und der rappt ist offensichtlich das, worum es geht, sondern es ist so the whole song, das Ding und das macht diesen Song so außergewöhnlich für mich, weil das sehr selten funktioniert, finde ich.
Ja, also ich kann mich jetzt nur anschließen, allein, ja, Tour-Kopfstimme ist schon riesengroß. Und ja, also ich finde vor allem auch das interessant, was du gerade gesagt hast, Jara, dass es so schnell wieder also dass dieser Teil 2 quasi so schnell kommt. Weil ich finde, das reflektiert total gut dieses Bipolare. So der erste Song irgendwie, das ist da eher eine schlechte Phase, eine Nachdenkphase. Dann kommt dieses, boah, guck mal, ich bin der Krasseste, so baue mir eine Statue vor meinem Stadion. Und dann kommt wieder, ach nee, warte mal. Doch nicht so, dann ist halt wieder so der, also ja genau, dieses Kurvenhafte ist einfach nochmal so in drei Songs dargestellt irgendwie, das gefällt mir. Ist wie glaube ich auch noch andere Stellen in diesem Album im so Sequencing, in dem Checklisting sehr gut gemacht.
Ja, ich fand noch ein bisschen, also was mir noch aufgefallen ist, mich hat der Track so ein bisschen auch an Flackern, Flimmern erinnert, also von Lange Lieber der Tod war es glaube ich der letzte Song dann. Genau, weil das auch wieder so in diese Richtung ging, also gerade weil du es auch angesprochen hattest, Jara, mit dem dieses bleib da, wenn ich fall, da hatte er da, ich glaube auf dem anderen Song war es hoffst du sehr, dass du nicht gehst, wenn ich fall, und weil es ist schwer, doch hoffst du so sehr, dass du bleibst, genau. Da hat mich das so ein bisschen dran erinnert und das fand ich auch schön, dass das wieder so ein bisschen aufgegriffen wurde hier bei TNT. Also ich weiß auch nicht, ob das beabsichtigt war, aber genau, mich hat es da so ein bisschen dran erinnert.
Ich ja, finde das halt also, irgendwie, ja. Sorry.
Mach du gern zuerst.
Ja, also ich finde diesen Text, den Tour da singt, finde ich einfach irgendwie so krass, weil also diese Metapher mit dem Tuch, finde ich, ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll, weil einerseits natürlich wünscht man sich in solchen Phasen immer jemanden, der dann für einen da ist und eben dieses Tuch hält, auf das man fallen kann, aber bei mir persönlich ist es halt so, ich weiß selber dann nicht so genau, aus welchen Teilen dieses Tuch bestehen sollte. Also ich weiß selber nicht genau, was ich dann irgendwie von anderen Personen brauche oder fordern soll oder keine Ahnung was. Und ich glaube, für andere ist es dann halt irgendwie noch mal schwieriger, sich vorzustellen, okay, wie soll dieses Tuch aussehen? Wie soll ich dir helfen? Wie fühlst du dich überhaupt? Und das wird halt auf diesem Track sehr, sehr deutlich. Ich meine, es fühlt sich dann halt einfach an wie ein schwarzes Loch im Bauch, das die Sonne frisst und alles Positive frisst. Ich stelle mir das auch immer so vor, oder ich beschreibe das immer so wie so Dementoren bei Harry Potter, die so alles Positive, was man in sich hat, so aussaugen. Und das wird so krass transportiert auf diesem Track auf Textebene. Aber er hört sich trotzdem so schön an. Und genau deswegen, glaube ich, braucht man den Part von Tour auch so häufig, um das irgendwie aufzulockern, klangästhetisch mäßig so. Ja, aber sorry, Niklas, was wolltest du sagen?
Eigentlich nur kurz zu diesem Selbstreferenziellen, weil ich glaube, es ist auf jeden Fall Absicht. Das hatte der letzte Song ja auch schon, dieses Schreib meinen Namen an die Wand. Ich glaube, das kommt sogar in mehreren älteren Casper-Songs vor. Ich meine, auf jeden Fall, Letzte Gang der Stadt gibt es irgendwie, schreib an die Wände, wir waren hier und sowas. Und ich finde auch, dass es an mehreren Stellen auf der Platte so Referenzen an alte Songs gibt. Also ich denke, das ist kein Zufall.
Nein, gerade bei der Art des Songwritings, das sehr cut-up-haft funktioniert auf allen Platten. Da sind ja Referenzen an sich selbst und an alle anderen Künstler der Popgeschichte, werden ja instrumentalisiert. Also ich denke bei sowas nicht, dass das Zufall ist, sondern wenn überhaupt irgendwie zweimal dieselbe Referenz oder so. Aber auch darüber ist man sich dann mit Sicherheit bewusst, wenn man 5 Jahre an so einem Ding sitzt.
Saß er auch 5 Jahre an dem Album? Ich weiß das Nein. gar nicht.
Nee, also er Nein. hat, es gab ja zwischendurch auf jeden Fall die Platte mit Materia. Und ich glaube, ich meine, es war das Interview mit Aria, wo er dann ja auch gesagt hat, dass es die längste Zeit gebraucht hat, einfach so einen Stil zu finden für das Album und einen Produzenten. Dass es irgendwie, glaube ich, eine Black-Metal-Platte gab. Dass es irgendwie die Idee gab, ich weiß gar nicht, ob es die Idee wirklich gab, mit Bezzesi eine Platte zu machen oder so, die dann eher so
in das
so
eine... Das ist auf seiner Bucketlist.
Ja. Ja. Nee, aber genau, es gab, glaube ich, die Idee, so eine Griselda-Boom-Bap-Platte zu machen. Aber dass das vor allem lange gedauert. Ich glaube, gearbeitet haben die tatsächlich seit Lockdown 2020. Also
ja.
Plus minus ein Jahr.
Alright. Wollen wir in Song 4 und 5, Billy Joe, kennen wir auch schon als Single. Und wurde auch, ich weiß nicht, was ich sagen wollte.
Jetzt habe ich euch angesteckt.
Wir hören Billy Joe. Wir sind heute alle ein bisschen zerstreut, ne? Es ist irgendwie.
Es ist Frühling.
Es ist Frühling, ja. Das bringt mich total aus dem Konzept. Wir hören Billy Joe. Backspin. Billy Joe, ein inhaltlich sehr harter Song. Als Single vorher veröffentlicht worden und behandelt eine tragische Geschichte aus Caspers Familie in Amerika. Und das Ganze gibt doch dolle Post-Hardcore-Vibes, alleine durch die Art, wie es geschrieben ist.
Ja, also ich glaube, hier kommt halt der Produzent der Platte, über den wir unfairerweise noch gar nicht gesprochen haben, am krassesten zur Geltung. Ich glaube auch, das war ja komplett eigentlich eine Demo für ein anderes Projekt von eben diesem Produzenten, der übrigens Max Rieger heißt. Ich glaube, es sollte eigentlich auf dem oder auf einem All diese Gewalt-Album sein. Wer das nicht kennt, sollte sich das auf jeden Fall anhören. Das kam letztes Jahr und heißt Andere und ist eins meiner absoluten Lieblingsalben mittlerweile. Oder kam es vorletztes Jahr? Ich weiß nicht genau.
Es kam vorletztes Jahr, Ende des Jahres, glaube ich.
Vorletztes Jahr, ja, kann sein. Ja, also ich finde, das Instrumental ist, das ist das krasseste, auf jeden Fall das dollste Max Rieger Instrumental in dem ganzen Album, würde ich sagen. Und es ist halt auch einfach ein echt guter Song. Also ich finde, das musikalisch macht es sehr viel Spaß. auch wenn es textlich halt in eine sehr krass andere Richtung geht.
Das hat mich übrigens kirre gemacht, als die Single rausgekommen ist, weil mir vor so 3,5, 4 Jahren mal das Max-Rieger-Album zu dem damaligen Zeitpunkt vorgespielt wurde. Und ich habe den Beat halt wieder erkannt und ich meine, dass das damals, als ich es gehört habe, Digitales Glück hieß oder so. Das werden jetzt nicht so viele Leute mehr richtig beantworten können. Aber es ist tatsächlich, wenn ich mich recht erinnere, wirklich gleich geblieben in der Art, wie das arrangiert ist und wie es aufgebaut ist. Nur halt mit einem komplett neuen Text da drauf, der nicht von Max Rieger geschrieben und gesungen ist. Und eine sehr bedrückende, sozialkritische Anti-Kriegs-Message mitnimmt. Und
Ja, perfektes Timing auch aktuell, so einen Song zu machen, oder nicht?
Leider ja. Also ich muss sagen, da drin ist leider aber auch einer meiner einzigen Kritikpunkte, die ich an dem Ganzen habe, dass ich es sehr schade finde, so einen Song zu machen und den dann auf einem Streamingdienst zu veröffentlichen, von dem Gewinne in Kriegswaffen gesteckt werden. Also ich bin mir schon bewusst, dass das wahrscheinlich zu idealistisch gedacht ist für die Musikindustrie, aber ich würde sagen, wenn man sich schon so, ja, so doll da ausspricht, dann könnte man das vielleicht auch anders lösen. Oder in meiner Wunschvorstellung wäre es anders gelöst und würde eben nicht auf so einem Streamingdienst erscheinen.
Fair point. Aber wahrscheinlich für die Musikindustrie am Ende ein Tick zu idealistisch, das könnte sein.
Ich weiß auch gar nicht, gab es davon jetzt nochmal eine 7-Inch? Ich glaube nicht, ne? Weil der hat ja, ich glaube, TNT kam ja als 7-Inch raus, aber ich glaube das nicht, ne? Nee. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit gewesen, das zu umgehen, aber ja, auf jeden Fall krasser Track. Also ich habe ja das Album schon vor ein paar Wochen gehört und als der auch noch nicht als Single draußen war. Und ich war lustigerweise, als der dann rauskam und angekündigt wurde, ich war mir so sicher, dass Lass es Rosen für dich mich regnen, dass der als Single rauskommt irgendwie, weil ich habe das total gesehen. Und dann hieß es, dass es Billy Joe wird. Und ich finde das auch sehr krass, so einen Song irgendwie als Single-Auskopplung das eben als Single zu nehmen, weil ich finde das schon ein krasser Downer so. Also ich saß da
voll,
echt
erstmal
da.
Aber genau dafür liebt man ja Casper auch, weißt du?
Ja, also ich fand es auch einfach super mutig. Also jetzt auch gar nicht irgendwie negativ, aber ich fand es einfach mega, mega mutig, so einen Song als Single rauszubringen. Fand ich krass.
Was ich an dem Track total gerne mag, ist, also erstens mal, wie krass ist dieses Storytelling auf dem Track? Das ist so wirklich A-Liga, glaube ich, sagt man. finde sehr, sehr stark und sehr schön, wie Casper das also so nicht verurteilend irgendwie ist, weil also es beginnt ja, der vierte Track ist ja dieses Prelude, wo man so Interview-Mitschnitte ja hört. Und da heißt es ja immer so, ja, natürlich darf man sich mal traurig fühlen, aber das ist jetzt wirklich zu viel. Und ich versuche immer noch irgendwie Sinn dahinter zu finden und dem Ganzen Sinn zu geben oder das irgendwie für mich zu erklären und bla bla bla. Und das ist so diese Sicht von außen, wo Leute das halt nicht verstehen können. Und also wir können uns das ja auch überhaupt gar nicht vorstellen, wie schlimm das sein muss, wenn du im Krieg bist, Dinge sehen musst, Dinge machen musst und dann zurückkommst und irgendwie auf einmal ein normales, in Anführungszeichen, Leben leben sollst, ohne dass dir irgendwie so Hilfe beigestellt wird. Also da kann ein Mensch ja nur durchdrehen. Das ist ja, dafür ist der Mensch ja nicht programmiert, damit irgendwie umzugehen und einfach normal zu sein und dann in irgendeinem Vorort zu leben. Natürlich ist das nicht in Ordnung, dann seine Familie umzubringen, aber man darf halt nicht vergessen, dass solche Menschen nicht nur Täter sind, sondern halt auch Opfer sind. Und das, finde ich, wird in diesem Track plus Prelude sehr, sehr deutlich. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen daran. Und auch dieser Satz, wann ist ein Haus ein Heim? Also man kann immer nur dieses Haus sehen und denkt, das ist das friedliche und glückliche Zuhause von einer Person, aber man weiß nicht, was sich hinter verschlossenen Türen abspielt und man weiß genauso wenig und noch weniger wahrscheinlich, was sich in einem Menschen irgendwie abspielt und man sieht einfach nur, wie der Mensch nach außen ist und sich nach außen gibt. Und also ich weiß nicht, ich liebe Caspers Musik einfach dafür, dass die so vielschichtig ist, gut klingt, mich berührt und mich aber trotzdem gleichzeitig so unglaublich zum Nachdenken bringt. Und bisher alle Songs, die wir gehört haben, mich auch so nicht wütend zurücklassen. Selbst bei diesem Track bin ich irgendwie nicht wütend auf die Situation, die beschrieben wird, obwohl Wut natürlich auch voll die legitime Reaktion auf so eine Geschichte wäre. Aber es ist immer so ein bisschen außerhalb von oder zwischen verschiedenen Bubbles, so ein bisschen vermittelnd und connectend. Und das finde ich sehr schön bisher vom Album.
Voll, also ich finde es auch einfach sehr beeindruckend, dass er das so detailliert beschreiben kann, obwohl das eben auch in seiner Familie passiert ist. Und das ist jetzt nicht einfach irgendwie ein Ereignis, was halt generell passiert ist, was er eben beschreibt, um da so eine Antikriegshymne zu machen, sondern dass halt wirklich in seinem familiären Umfeld passiert ist. Und ich finde es generell immer sehr krass, wenn KünstlerInnen mit so ganz sehr persönlichen, schweren Themen das irgendwie an die Öffentlichkeit bringen. Also ich weiß, also ich glaube, ich könnte es nicht einfach so einen Song in die Welt stellen, wo man so krass ehrlich ist. Und ja, das fand ich auch einfach, also ich habe mir den Song jetzt schon so oft angehört und ich hatte jedes Mal Gänsehaut.
Ja, 100%. Also das Storytelling ist halt echt, ja, es ist absurd krass gut gemacht. Ich fand es tatsächlich auch super schade, dass diese Story, dass ich die vorher schon kannte, weil ich glaube, der hat das mal in einem Podcast erzählt. Und dass ich nicht so diesen Aha, also dass man das nicht zum ersten Mal gehört hat, sondern ziemlich schnell klar war, worum es geht, worum es geht, weil ich das gerne gehabt hätte, weil ich glaube, das ist ein sehr krasser Moment. Ja, und gleichzeitig ist es irgendwie, also der Song vereint, glaube ich, sehr vieles, was man an Caspers Musik lieben kann, wie du ja gerade schon gesagt hast, auch Jara. Zum Beispiel dann auch diese winzigen Details irgendwie, diese kleinen Sachen, weswegen man dann so immer wieder zurückspult und so. Dass halt dann so in diesem Chorus die Worte stehen soll und gehen soll nochmal irgendwie wiederholt werden, dass dann halt nochmal eine klitzekleine andere Bedeutung bekommt. Also das ist so, ja, das fasziniert mich einfach.
Ich glaube, wir haben, also ich kann nichts mehr hinzufügen. Ich würde dann dementsprechend in Zwiebel und Matt übergehen. Song Nummer 6 und ein Anschluss an mittlerweile 11 Jahre alte Songs, die Vergessenen Part 3 bekommen wir nämlich jetzt, Part 1 und 2 damals auf XOXO gewesen. Und mal schauen, wie er die Zurückgelassenen, die Vergessenen 2022 beschreibt. Und dieses Mal bekommen wir Grunge, zumindest in Teilen. Und ich frage mich die ganze Zeit, ob die Gitarrenlinie, die ab Intro läuft, auch tatsächlich Nirvana ist oder nur sehr nah dran. Aber ja, was Sound angeht, heftiger Song. Finde den, der klingt einfach immens gut. Und was glaubt ihr, was für einen Ort Casper in Zwiebel und Matt beschreibt?
Ja, ich glaube, ich habe das nämlich auch am Anfang so, am Anfang dachte ich so, klar, okay, wir sind jetzt hier auf einem deutschen Dorf oder einer Kleinstadt, so gerade Zwiebel und Matt, dachte ich halt, hat mich direkt so an meine Heimat, ich komme aus Thüringen von einem Mini-Kaff so und das gab's halt immer, so ein Matt-Igel, also nicht als Igel, aber das war halt so das Standardding. Und dann kam aber trotzdem wieder dieses, ja, okay, Kleinkaliber neben Bett. So krass ist es jetzt auch in Thüringen nicht. und ja, also ich war dann immer die ganze Zeit so, hä, wo sind wir jetzt? Aber ich finde, es macht ja auch, ergibt ja auch total Sinn, dass er jetzt einfach bei dem Album sagt, er schmeißt praktisch die deutsche Heimat und die amerikanische ein bisschen zusammen und versucht das zu verbinden, gerade weil das jetzt auch so ein bisschen so ein reflektierenderes Album, also es sind ja sehr viele reflektierende Momente drauf und deswegen ergibt es total Sinn, dass er hier auf dem Track das Ganze so ein bisschen zusammenbringt, diese zwei Orte. Und ja, also ich fand auch hier einfach wieder großartige Zeilen, so gerade dieses Greta Thunberg, also dieses Greta-Mädel. Ja, also ich fand es auch einen sehr guten Song, auf jeden Fall. Und ich bin mir nicht sicher, ich wollte noch einmal zu dem Nirvana-Ding. Also ich glaube, es ist nur stark an Nirvana angelehnt, aber mir wird jetzt kein Song einfallen, wo diese Gitarrenline so drin ist. Und ich kenne eigentlich recht viel.
Ich glaube auch direkt aus Nirvana samplen ist rechtlich sehr schwierig.
Ja, das stimmt.
Muss man mit Rin reden dann.
Aber ich glaube, da ist es auch nicht.
Ist nicht der Sinn.
Ich glaube, das war nämlich bei dem Mackes-Album letztes Jahr auch so. Da gibt es auch so eine sehr an Nirvana angelegte Stelle, die aber auf jeden Fall nachgespielt und nicht gesampelt ist, weil es eben rechtlich nicht geht.
Ich würde das, was du gesagt hast, Emma, sogar noch weiterspinnen oder auch was du gesagt hast, Niklas, weil ich glaube, es geht in dem Track gar nicht darum, irgendwie Caspers amerikanische Seite und Caspers deutsche Seite auf einen Track zu ballern und irgendwie miteinander zu vereinen und da zu gucken, okay, was läuft falsch, was läuft richtig, sondern für mich, also bei mir, als ich den Track das erste Mal gehört habe, kam einfach so insgesamt Gesellschaft, Welt, Menschheit ist einfach irgendwie komisch und am Arsch und es wird immer schlimmer und bla bla bla. So, ich muss da jetzt nicht ausholen. Was ich aber sehr interessant fand, war jetzt hier die Platzierung, weil es geht ja jetzt hier bei Zwiebel und Matt geht es ja auch um Unterschiede und irgendwie Widersprüche, so wie diese Bibel am Bett, aber die Kleinkaliber liegt daneben. Morgens singe ich Kirchenlieder, abends singe ich Kneipenlieder. Ich habe einen Hund aus Rumänien gerettet, aber die Menschen, die da irgendwie auf dem Meer ertrinken, die sind mir egal. Ich erzähle dir, während wir Raki-Schnaps trinken, mit wem ich schlafe, wen ich ficke, aber ich erzähle dir nicht, wen ich wähle. Das ist so privat. Und ich habe eine Fahne fürs Vaterland, aber die wurde in Pakistan genäht und gemacht. Also das sind ja alles so Widersprüche, wie wir uns nach außen irgendwie geben, aber in echt irgendwie anders sind. Und unser Rasen ist kurz, unsere Hecken sind hoch, wir lassen so niemanden wirklich an uns ran. Wir sind sehr feindselig anderen Menschen gegenüber und fahren deswegen halt einfach den Karren an die Wand, weil so funktioniert kein Miteinander. Und das ist das, was ich mit dem Track verbinde, und das ist zumindest so das Gefühl, dass dieser Song bei mir widerspiegelt. Und deswegen finde ich halt die Platzierung sehr interessant, weil es bei dem vorherigen Track gab es ja auch Widersprüche. Der hat an sich alles, was man sich wünschen kann, eine Frau, eine glückliche Frau, die immer lächelt, und zwei kleine Kinder, aber innerlich fühlt er sich irgendwie ganz anders und hat mit ganz anderen Dämonen irgendwie zu kämpfen. Und bei dem vorherigen Track konnte das niemand nachvollziehen, deswegen ja auch dieses Prelude, wo das sehr deutlich wurde. Und jetzt hier bei Zwiebel und Matt hat man so Widersprüche, die irgendwie aber keiner in Frage stellt, sondern die so normal sind. Ja, okay, dann singt er halt morgens Kirchenlieder und abends halt dann seine Kneipenlieder. Und dann hat er halt da die Bibel daneben liegen, neben der Kleinkaliber. Also es ist so gesellschaftliches, also das sind so gesellschaftlich akzeptierte Widersprüche in diesem Track. Und davor waren so nicht akzeptierte Widersprüche. Deswegen finde ich die Platzierung einfach also krass.
Ich finde auch interessant, wie das so an die vergessenen, also Part 1 und Part 2 vom XOXO-Album anknüpft, weil da ging das ja vor allem eher so, auch teilweise so um die vergessene Jugend vor allem auch, die sich halt die Revolution herbeisehnt. Und ich finde das ganz spannend, dass jetzt auf dem Album da einfach noch mal einen anderen Blickwinkel drauf setzt und praktisch eine andere, ja, Gruppe da praktisch in den Fokus rückt. Das fand ich ganz, ganz interessant, weil ich mich natürlich auch gefragt habe, okay, jetzt kommt hier Part 3, Part 4, um was geht's da? Aber das fand ich ganz, ganz gut gemacht auf jeden Fall.
Aber irgendwie auch ein krass resignierender Moment, oder? Also ja. Das ist so, wenn man sich tatsächlich mal so 10 Jahre zurückversetzt, dass man da so noch, dass man da noch so einen Jugendlichen oder Casper da noch so einen jugendlichen Spirit hatte von wegen Revolution und mit
Irgendwann wird man erwachsen und merkt so, nee, keiner kann noch irgendwas retten, wir sind einfach am Arsch.
Ja, beziehungsweise wir bekommen es nicht mal hin, Matt zu revolutionieren oder zu vegetarisieren. Und das ist schon so ein riesengroßer Punkt, dass man gar nicht erst an diese, an eine Revolution mit brennendem Diesel denken kann, so ungefähr.
Traurig.
Fakt. Noch ganz kurz, was ich irgendwie noch dazu, oder eine Beobachtung oder eine Line, die ich mega gut finde, ist dieses Namen in Plastikschildern, weil das ist so. Das kennt, glaube ich, jeder irgendwie. Vielleicht in der Großstadt nicht unbedingt, aber gerade so auf dem Dorf, glaube ich, kennt das irgendwie jeder, diese Namen von Menschen, die irgendwie im Straßenverkehr umgekommen sind, die dann so in so einem Plastikschild an so einem Baum hängen oder so. Und irgendwie denkt man, das sind so diese kleinen Beobachtungen, die ich halt so krass finde, dass das so, wenn das halt Leuten auffällt und wenn man das dann so, dass man da mal drüber nachdenkt, obwohl das eigentlich so ein Alltagsding ist. Also keine Ahnung, wie oft ich schon an so Schildern vorbeigefahren bin und nie so mehr als irgendwie so ein minimal schlechtes Gefühl dabei hatte. So. Und das ist dann hier irgendwie so eine Beobachtung, die das in so einen größeren Punkt eindingst. Ja, und ich fand auch sehr, sehr gut, was du vorhin gesagt hast dazu, Java. Also auch so, dass das gerade dadurch, dass das jetzt irgendwie nicht mehr nur eine Perspektive und nicht mehr nur krass amerikanisch, nicht mehr nur krass deutsch ist, dass das gerade dadurch so diese Universalität bekommt.
Ja, weil ich denke mir so, im Grunde genommen haben wir ja, also natürlich gibt es Länder, die noch ganz andere Probleme haben und wo sich die Probleme unterscheiden und Ding, aber jetzt so wir als privilegierte Mehrheitsgesellschaft, und da schließe ich mich jetzt einfach mit ein, haben ja schon dann ähnliche Punkte, über die wir uns beschweren mit privilegierten Amerikanern oder mit privilegierten Engländern und so weiter. Also das nimmt sich nichts. Und genau deswegen finde ich halt dieses Rasen kurz, die Hecken hoch so bezeichnend, weil Hauptsache unser Rasen sieht irgendwie fein aus, wie frisch aus dem englischen Garten, aber die Hecken sind hoch so, wir interessieren uns nicht für die Nachbarn, interessiert uns nicht, ob da jetzt einer aus dem Krieg zurückkommt und irgendwie seine Familie umbringt, aber den soll auch überhaupt nicht jucken, was bei uns abgeht. Und das ist halt, also das verstehe ich einfach nicht an dem menschlichen Miteinander, warum man nicht einfach Privatsphäre schön und gut, und die will ich auch, so, ich brauche auch meine Me-Time auf jeden Fall, aber einfach so ein bisschen aufmerksamer sein und gucken, ey, geht's dir gut, geht's dir wirklich gut, das nicht nur als Floskel zu benutzen. Und ja, keine Ahnung, ich finde, das bringt Casper immer mit seiner Musik sehr schön rüber, und vor allem durch diese vergessenen Parts, weil ich glaube, genau darum geht's so. Es gibt halt einfach Leute, die werden vergessen, so. Die werden nicht gefragt, wie geht's dir, passt alles, kommst du klar, brauchst du irgendwas oder keine Ahnung so. Und deswegen finde ich auch, dass sich hier Zwiebel und Matt sehr gut eingliedert in Part 1 und 2. Und dann gibt's ja auch noch einen vierten Part, aber ich überlasse die Überleitung Yannick.
Ich würde da auch einfach nur anschließen, weil es ja auch so ein bisschen bei dem Switch der Perspektive, bei den Vergessenen als Klammer für Songs so ein bisschen ja auch so ist, dass dadurch dann, wie es jetzt erzählt wird, so ein bisschen einen, ich verliere schon wieder den Faden, oh je, meine. Vielleicht mache ich das zum nächsten Song, denn wir hören jetzt erstmal die Vergessenen Part 4, das bisschen Regen. Und ich suche meinen Faden wieder. Ich werde den Faden einfach Faden sein lassen und mit euch jetzt lieber über den Hurricane Katrina sprechen, an den dieser Song angelehnt ist und dessen Geschehnisse und wie die Leute in New Orleans mit dem Aufkommen dieses Sturms umgegangen sind, Casper aufarbeitet auf diesem Song. Und er hat, glaube ich, in einem Interview auch erzählt, dass ihm das eben durch Erzählungen halt näher gebracht wurde, wie die Abläufe da wohl waren, und dass er deshalb daraus dann einen Song kreiert hat als seine Interpretation dessen, was da passiert ist. Und ja, wie nehmt ihr das wahr?
Ich wusste das gar nicht, dass das auf Hurricane Katrina bezogen ist, der Track, weil ich dachte irgendwie, dieses bisschen Regen ist eine Metapher für Corona, weil es gibt halt so voll viele Parallelen. So, als der Regen fiel, waren die Bars noch gefüllt und ist kein großes Ding. Wir haben jedes Jahr eine Grippe, so quasi. Wir sammeln jetzt Klopapier anstatt Wasserflaschen und Doppel-A-Batterien oder so. Also ich hab das tatsächlich dann ganz, ganz anders verstanden. Aber jetzt mit dieser neuen Erkenntnis denke ich mir so, ja, crazy, wie Menschen in Ausnahmesituationen irgendwie doch immer komplett gleich und irrational sich verhalten. So erschreckend, dass es nicht irgendwie so einen Fortschritt gibt.
Ja, aber ich finde auch, das ist sehr cool, das ist sehr gut, dass es so universell gehalten ist, dadurch, dass er, ich denke mal, absichtlich nicht New Orleans ausspricht und auch nicht Katrina sagt so, aber halt eben dann diese, keine Ahnung, also ich finde dieser Klaviersound bringt einen super Lokalkolorit, also das klingt super so nach dieser, ja, so nach New Orleans-Mucke, und am Ende dadurch, dass er diese ganzen Musiklegenden aus New Orleans und die da irgendwie spielen und so, nennt nochmal halt auch. Aber ja, wie du schon gesagt hast, das macht das, also dadurch, dass er das halt nicht so offensichtlich sagt, macht es das halt super universell und zeigt das halt auch eben gut, dass man sich irgendwie immer, oder es ist irgendwie auch schön romantisch, wie er sich dann, oder das in seiner Sicht auf diese Dinge sich halt da auf die Kultur und auf Musik als irgendwie Hoffnung oder als letztes, also alles, was wir haben, ist zerstört, nur so unsere Kultur, die könnt ihr nicht zerstören, weil das ist einfach weltweit bekannt dafür und das wird auch wieder so aufgebaut und das werden wir behalten, auch wenn hier irgendwie alles weg ist, so und ist ja auch dann wieder ein Rückbezug auf Hinterland und auf diesen erste Song nochmal. Jetzt gerade, ich stehe auf dem Schlauch, sorry. Aber halt auf diesen.
Welchen ja, suchst du gerade?
Es gibt auf Hinterland einen Song, wo es halt auch so ein bisschen in diese Richtung geht, dass ein Song noch immer Leben retten kann und so. Und,
ja, alles ändert, aber nicht die Musik.
Ja, genau, so einfach kann es sein. Es ist ja eigentlich, wow, dass genau mir der Titel nicht eingefallen ist, ist wirklich unglaublich.
Genau, aber das, ja, genau, was du das sagen wolltest.
Ja, dass halt genau alles irgendwie vergänglich ist, bis auf halt Kultur und das ist deswegen so wichtig. Das finde ich, ist eine sehr schöne und sehr romantische Darstellung. Auch wenn ich mir vorstellen könnte, dass das manchen Leuten ein bisschen von Kopf tritt, die mit Kultur nicht viel anfangen können, aber halt eben in so einer Katastrophe alles verlieren, was sie haben und eben auch Menschen verlieren, die ihnen wichtig sind. Aber ich finde, das ist doch für mich auf jeden Fall eine schöne romantische Vorstellung. Und
Nur ein Satz, sorry, ich bin die ganze Zeit am Unterbrechen. Das ist ja jetzt auch der vierte Part von Die Vergessenen quasi. Und das ist ja wirklich das, was sich durch alle vier Tracks zieht. So, wir haben irgendwie kein Anschluss an die eben den besseren Platz in unserem Boot haben, weil jeder sagt so, wir sind im selben Boot, um jetzt sich wieder auf diesen Track zu konzentrieren. Aber anderen geht es halt einfach besser und es gibt welche, die so hinten anstehen und um die sich irgendwie niemand kümmert und um dessen Wohlbefinden sich niemand kümmert und die halt einfach die Vergessenen sind. Und das ist halt bei den beiden Tracks, die wir jetzt gerade gehört haben, so deutlich und offensichtlich, und dann sind wir halt irgendwie in dem Moment die Vergessenen, haben aber irgendwie die Musik, die uns dann Halt gibt. Und also ich glaube, das ist einfach so das Konzept.
Es geht
dahinter.
Halt auf jeden Fall auch um politisches Versagen, ne? Also yes. Du hast in den ersten beiden Songs das Aufbegehren nach Umsturz, dem ja mutmaßlich irgendwie sowas wie ein politisches Versagen vorhergehen muss eigentlich, damit diese Wut überhaupt aufkommt. Und jetzt in diesen Songs hast du halt das Versagen, dass sich ein System um alle Leute, die da drin leben, so kümmert, dass sie eine funktionierende Gesellschaft formen können. Dadurch, dass es irgendwie einigen Leuten einfacher fällt oder einfacher gemacht wird, gewisse Standards für sich zu erarbeiten als anderen und dass dieses Ungleichgewicht nicht ausgeglichen werden kann und dass dadurch dann eben, ne, die Leute auf der Strecke bleiben und sich solche Sachen bilden, wie du es in auch dem dritten Part ja schon skizziert bekommst. Das, ja, ist dann.
Aber wisst ihr, ich finde es so traurig eigentlich, weil jetzt bei dem letzten Track und bei diesem Track eigentlich, wenn man jetzt mal nur auf den Text hört, den Casper einem vermittelt, dann bietet er ja auch dadurch, dass er so viel Negatives aufzählt, was halt irgendwie scheiße läuft und was nicht so richtig ist, bietet er ja gleichzeitig auch Lösungsansätze an. Und ich denke mir immer, eigentlich wäre es gar nicht so schwierig, im Frieden zu leben und irgendwie die Gesellschaft besser zu machen. Es macht aber irgendwie niemand, weil gewisse Leute dann einfach so auf diesem Macht- und Geldweg sich verlieren. Aber genau das, was wir jetzt in Track 6, also Zwiebel und Matt und das bisschen Regen gehört haben, bietet ja so viele Alternativen irgendwie auch an, wenn man so zwischen den Zeilen liest und dass da immer niemand zuhört und man so in alten Mustern bleibt und Geld und Macht irgendwie so wichtig sind, dass es halt in jeder Generation vergessene Menschen gibt. Also ich weiß, mich macht sowas immer voll traurig und genau deswegen mag ich auch so Musik von Casper sehr gerne, weil ich mich damit so sehr gut identifizieren kann, wie er dann Dinge anspricht und beschreibt. Also ich finde das mit sehr einfachen Worten sehr, sehr treffend und gleichzeitig sehr traurig und ernüchternd.
Ja, ich glaube, da kommt auch so ein bisschen das, was du schon meintest, dieses, dass es doch sehr universell anwendbar ist. Also sowohl jetzt der Part 4 als auch der Part 3 als Zwiebel und Matt kann man ja immer auf verschiedene Sachen anwenden. Also ich musste lustigerweise auch nämlich am Anfang ein bisschen an Corona denken, als ich den gehört habe, weil ich auch dachte, das wäre so eine Metapher, dann so ein bisschen Klimaschutz. Und dann dachte ich tatsächlich einfach, dass der Song über die Flutkatastrophe jetzt in Ahrweiler ging vor kurzem, weil da ja dann auch der Katastrophenschutz eben dem vorgeworfen wurde, versagt zu haben und es gar nicht rechtzeitig als wirklich Flut gemeldet zu haben. Deswegen habe ich die ganze Zeit immer das so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, bis er das eben in dem Interview gesagt hatte, dass das um Katrina ging. Aber ich finde, gerade daran liegt auch so die Stärke von dem Song und auch dem anderen Song, dass es eben so universell ist und dass man praktisch ganz, ganz viele verschiedene Themen und Probleme damit praktisch abdeckt mit diesen zwei Songs.
Schönes Schlusswort zu den Vergessenen eigentlich.
Okay, das will ich zerstören.
Okay, dann mach's kaputt.
Niklas ist heute der Rowdy in der Gruppe.
Okay, warte, wir machen das zweigeteilt, weil zum einmal hatte ich noch was man in diesem Song super sieht, was so ein bisschen meine Faszination mit der Musik von Casper auf einen Punkt bringt. Und das sind halt echt diese krassen Details, warum es auch, glaube ich, wichtig ist, dass eben ein Album 5 Jahre nach dem letzten rauskommt. Und das ist halt hier, wenn er den Teil singt, unter schwarzem Schlamm begraben. Dann ist seine Stimme von so einem Filter begraben. Also das ist so tiefer gedingst. Mhm. Und das ist so, das macht mich jedes Mal wieder komplett verrückt, dass man auf sowas kommt. Und das ist halt eben genau das, diese Sachen, die, glaube ich, nicht passieren, wenn du ein Album in, keine Ahnung, oder einen Song in einer Nacht machst.
Oder 5 Songs in einer Nacht.
Oder 5 Songs oder wie auch immer. Und das zieht sich einfach so durch Caspers Musik irgendwie, genau diese, das, da kommt auch nachher nochmal in einem späteren Song noch so ein Dings und das ist einfach genau das, was ich so geil finde, auch so, keine Ahnung, es gibt auf jetzt fällt mir der Songname schon wieder nicht ein, auf Hinterland, der Song mit Drangsal heißt,
nee, du meinst auf Lang lebe der Tod, der Song mit,
ja, Drangsal, stimmt, keine Angst, da gibt es ja. Ich wollte eigentlich nur ein ganz kurzes Beispiel sagen, es ist jetzt schon wieder komplett in die Hose gegangen. Da gibt es in der, ich glaube, dritten Hook, bei der zweiten Variation ist einmal vor dem ersten Einsatz eine Pause eingebaut. Und das ist so ein Moment, der mich jedes Mal wieder komplett kickt. So. Deswegen ist so, und das ist halt hier genauso mit diesem unter schwarzem Schlamm begraben. Das ist ein relativ simpler Effekt eigentlich. So, das ist jetzt nichts, was man, also was groß aufwendig ist oder so, aber sowas zu entdecken, so eine Möglichkeit und die zu nutzen und das dann auch einzubauen, das finde ich ist für mich einfach wirklich am Ende ein musikalisches Genie, so das
safe, aber wer auch was anderes sagt und Casper diesen musikalischen Geniestatus irgendwie abspricht, der also hat sich noch nicht intensiv mit seiner Kunst und seiner Musik beschäftigt, weil Also zu einem anderen Schluss kann man ja sonst wirklich nicht kommen, beim besten Willen.
Genau, aber da wollten wir eigentlich drauf hinaus. Mein großes Aber, weil ich finde eben diese Lösungsansätze, die sind hier nicht. Und was mich ein bisschen stört am Ende, das hatte ich eigentlich als meinen großen Kritikpunkt am Ende fürs komplette Album im Fazit aufbewahrt, aber ich würde es jetzt einfach mal, weil es hier in diese Songs am besten reinpasst, dass halt das Problem nicht klar benannt wird. Also weil das Problem ist Kapitalismus, Punkt.
Ach, und danke.
Das so, natürlich ist es dann irgendwie der resignierende Moment, so hey, wahrscheinlich wird das nichts mit der Revolution, aber das liegt eben in meinen Augen auch daran, dass Kunst aktuell sich so bequem gemacht hat, auf Probleme hinzuweisen und sehr viel beobachtet, sehr viel tut, aber keine Lösungen und keine Alternativen bietet. So, ich möchte eigentlich, also ich weiß nicht, es gibt von Casper, glaube ich, genug Songs, die Probleme in der Welt zeigen und auch super gut analysieren, super gut beobachten. Wie gesagt, in dem Song davor, das mit den Namen in den Plastikschildern, mega geile Beobachtung. Aber es gibt keine Songs, die eine Alternative zeigen, die irgendwie mir, keine Ahnung, und das ist ja auch das, was aktuell fehlt in einer linken Bewegung, wenn man jetzt nach Mark Fischer beispielsweise gehen will, eine Alternative, ein System, eine Idee, wie wir unsere Gesellschaft anders organisieren können und wie irgendwie wir aus diesem Kapitalismus-Sumpf rauskommen. Und das fehlt einfach. Und das ist meiner Meinung nach das, wo sich aktuell gute politische Kunst dran messen sollte. Und das bekommen ganz, ganz viele nicht hin.
Aber ich finde auch, Casper ist nicht kein Mensch, der sich jetzt krass auf die Fahne schreibt, politische Kunst zu machen. Also das wäre dann auch kein Casper-Song, wenn er irgendwie einfach Lösungen in seinen Songs irgendwie anbieten wollen würde. Und ich finde auch nicht, dass Musik die Aufgabe hat, der Politik zu sagen, was sie zu tun hat. Im Endeffekt, also das ist nicht...
Ja, aber darf ich da auch kurz einsteigen?
Ja. Ja,
voll. Weil ich sehe das ähnlich wie du, Emma. Ich finde auch, also Kunst ist ja dazu da, sie zu konsumieren und dann irgendwie was Eigenes daraus zu machen. Also jeder hört Musik anders als jemand anders und jeder interpretiert das auch irgendwie anders. Und für mich sind diese Lösungsansätze halt genau zwischen diesen Diskrepanzen, die er beschreibt, zwischen diesen Widersprüchen. Ob andere das jetzt so hören und irgendwie dazwischen lesen können oder das dann so lesen wie ich und so interpretieren wie ich, steht ja nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Aber ich finde nicht, dass man jetzt erwarten sollte, dass Künstler einen Song machen und sagen, ja, so und so sollte das in Zukunft laufen, damit wir eine bessere Gesellschaft haben. Ich finde eher, dass Kunst so ein offener Raum für jeden ist, ein offener Raum für alle Konsumenten und Konsumentinnen, aber auch für alle Kunstschaffenden, dass man etwas in die Welt bringt und sendet und jeder kann damit was machen. Und was der eigene Gedanke dahinter war, ist dann auch vollkommen, also natürlich nicht vollkommen egal, wenn ich jetzt irgendwie komplett Scheiße laber und erwarte, dass Leute damit was Gutes machen, ist vielleicht auch zu viel verlangt natürlich, aber da, also auf dem Level befinden wir uns ja jetzt natürlich nicht, wenn wir über ein Casper-Album sprechen. Und dann reicht mir das, dass er Tracks hat, in denen er aufzeigt, was falsch läuft, weil damit kann ich ja arbeiten und damit kann ich ja für mich und mein Umfeld irgendwie arbeiten und ich höre mir ja dann die Musik an und komme auf weitere Gedanken und dieser Austausch ist halt wichtig, weißt du, dass man sich darüber unterhält und dass man irgendwie sich mit Leuten unterhält, die dann vielleicht eine andere Interpretation haben, damit man halt eben im Austausch und im Diskurs miteinander zu gemeinsamen Lösungen kommt. Aber man kann jetzt nicht sagen, Casper sollte ein Album machen, wo er irgendwie darüber rappt, wie man jetzt den Weltfrieden herbeiführen kann. So, weil, also damit würde man ihn ja auch krank unter Druck setzen. Er soll seine Beobachtungen mit uns teilen und wir können mit seinen Beobachtungen plus unseren Beobachtungen anfangen, was wir wollen. Und jeder kann halt gucken, in welche Richtung er das dann irgendwie oder sie lenken möchte.
Ja, also wie gesagt, ich sehe das so ein bisschen anders. Also es ist ein bisschen unfair auch jetzt, dass das an dem Casper-Album jetzt herauskommt, weil es ist für mich so eine Beobachtung, die zieht sich durch die letzten Jahre irgendwie, dass so politische Musik sich halt eben darauf festgefahren hat, so diese negativen Dinge zu benennen, genauso wie sich eine linke, eine antikapitalistische Bewegung sehr stark, glaube ich, darauf festgefahren hat, Dinge zu benennen. Und das ist halt aber auch, oder so der große Knackpunkt, den wir aktuell haben, einfach darin ist, dass es keine Alternative gibt. Das ist kein...
Ja, damit nimmt man ja dem Hörer, Entschuldigung, sorry, aber damit nimmt man ja dem Hörer voll die Verantwortung weg, weil, also, ich will mir doch nichts anhören und mich dann genauso verhalten, wie das in dem Track irgendwie mir vorgeschrieben
wird. Darum geht's
wird.
Nicht, es geht um das utopische Potenzial, das in Musik eingebunden wird, um das über das Jetzt hinausdenken und um Imaginieren von Möglichkeiten, die jenseits vom Jetzt stattfinden.
Aber das kann doch kein Mensch alleine, das muss doch in einem...
Wie gesagt, es geht halt darum, dass ich das so als allgemein, also keine Ahnung, ich finde zum Beispiel auch, ist das bei KIZ gerade ein Knackpunkt, so die haben irgendwie dieses perfekte Album gemacht, wo so alles benannt wird, was schlecht läuft und dann diesen revolutionären Moment am Ende mit Hurra, die Welt geht unter und danach kommt nichts. So, danach kommt ein Album, was so ein bisschen die alten, den alten Fäkalhumor, blöd gesagt, auspackt. Und das passiert bei ganz vielem, dass es so festgefahren ist auf so einer, wir beobachten, also auch über Musik hinaus, wir beobachten jetzt, was schlecht läuft, das können wir alles benennen, aber wir können überhaupt nicht mehr irgendwie ein Potenzial aufzeigen. Und das muss auch gar nicht, ich erwarte überhaupt nicht von einem Künstler, dass er mir jetzt genau zeigt, was ich machen soll, sondern einfach so, also in meinem Wunsch, wie Kunst sich entwickelt, wäre, dass halt verschiedene Künstler verschiedene Szenarien auch anbieten oder Potenziale aufzeigen oder irgendwie Ideen einfach in den Raum werfen. Das muss nicht mal eine genaue Anweisung sein, es soll einfach nur so eine Inspiration, eine Idee in irgendwas sein, was halt darüber hinausgeht, einfach nur zu sagen, was schlecht läuft. Nur ganz kurz, genau an dem Punkt, glaube ich, verliert sich sehr viel revolutionäres Potenzial, dass halt ganz viele sich darauf einigen können, dass es aktuell schlecht läuft, dass es immer schlechter läuft in den letzten Jahren und dass es auch für die nächsten Jahre nicht besser aussieht. So. Aber es fehlt dann eben eine Idee, wie man da rauskommt, was man stattdessen machen kann, wie man stattdessen das öffentlich so aufzuzeigen, also es gibt ja Theorien und Gesellschaftssysteme, so nicht, aber das genau aufzuzeigen und öffentlich zu machen und in einen großen Diskurs zu bringen, ist halt in meinen Augen auch die Aufgabe von Kunst.
Check, also
aber ich denke halt check nicht.
Ich, Emma, sorry, ich bin still.
Also das Ding ist, ich weiß halt nicht, ob Casper das zum Beispiel auch könnte, weil so gerade die zwei Songs, die wir jetzt gehört haben, die Vergessenen, das ist ja, da kommt ja auch gerade so ein bisschen dieses Resignierende durch, dieses so, okay, es ist eben so, wie es ist und es ist so, wie es ist scheiße. Das ist ja schon was man, glaube ich, definitiv raushören kann, dass er das so sagt. Und vielleicht hat er auch einfach keine krassen Ideen, wie wir das besser machen können, weil, was ich auch komplett nachvollziehen kann, weil, ey, wir leben seit 2 Jahren in dieser Pandemie und man ist ständig umgeben von irgendwelchen querdenkenden Dullis. Und irgendwann steht man einfach da und weiß auch nicht mehr wohin, hat keine Ideen mehr, wie man das Ganze. Also weißt du, was ich meine? Es ist schon, finde ich, krass viel verlangt von einfach nur einem Künstler, der hat einfach Lust hat, Kunst zu machen. Und das sind auch Sachen, gerade die Geschichte mit Katrina war ja auch was, wo er gesagt hat, das hat ihn einfach bewegt. Das war jetzt kein krasses politisches, also er hat sich nicht hingesetzt und gesagt, so, ich möchte jetzt einen politischen Track machen. Und ich finde, dann ist es ein bisschen zu viel verlangt. Klar, wäre es schön, wenn da mal jemand rumkommt und ey, wenn jemand krass gute Ideen hat, dann soll er die bitte in Musik packen und dann soll er das in die Öffentlichkeit bringen. Mega, mega gerne. Aber ich würde das nicht von Leuten verlangen wollen oder als, ja, als Ideal sehen, so ein bisschen.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, es wird sich so ein bisschen darauf ausgeruht, das zu benennen und zu beobachten. Also ich will überhaupt nicht sagen, dass diese beiden letzten Songs oder das ganze Album oder was auch immer, dass es dadurch schlecht wird oder so. Ich glaube nur, dass es halt auch so ein bisschen, wie gesagt, so ein Ausruhen darauf ist, dass man dann ja schon das benannt hat und dann auch nicht mehr weiterdenken muss, egal ob man das könnte oder ob man es nicht könnte, weil ich glaube, das könnte im Endeffekt jeder oder jede. Nur ist es halt am Ende auch so, dass du halt auch immer in diesem Ding mit drin bist, was ich halt vorhin schon meinte, dass du halt genauso auf einem Streamingdienst release, der halt eben Kriegswaffen finanziert, dass du genauso, obwohl du jahrelang gegen die Bild-Zeitung schießt, auf dem Cover von einem Springer-Medium jetzt bist bei einem Album-Release. So, das sind halt alles irgendwann, wo man halt selber sich das auch bequem gemacht hat in dem Ganzen und wo es meiner Meinung nach wichtig wäre, auch auszubrechen.
Ja, weil du halt einfach nur eine Stimme hast, wenn du zu einem gewissen Teil mit in diesem System schwimmst. Das ist halt ganz, ganz schwierig, aber ich glaube, langsam entfernen wir uns ein bisschen vom Album und Yannick hat auch gerade schon die Hände über seinen Kopf zusammengeschlagen.
Ein kleiner Exkurs in die verlorene Zukunft. Dankeschön, Niklas. Nein, ich finde es sehr gut, dass es hier stattfindet.
Das ist ja auch der perfekte Rahmen, glaube ich, also bei einem Casper-Album kann man ja auch sehr, sehr weit ausholen und negativ philosophieren. Aber Yannick, ich übergebe an dich.
Nein, ich habe eigentlich nur auf einen adäquaten Moment gewartet, um reinzugrätschen. Deswegen danke, dass ihr das selber gemacht habt. Ich glaube, dass es jetzt nicht unbedingt so viel für unsere Runde bringt, das noch weiter auszudiskutieren. Aber wir können ja mal schauen, wie wir im Laufe der nächsten Songs nochmal auf Anknüpfungspunkte an diese Debatte stoßen. Würde jetzt erstmal mit Wo warst du weitermachen hier. Und dann schauen wir gleich, ob es vielleicht weitergeht mit der verlorenen Zukunft oder wo sich alles zwar schön und nichts tat weh noch hinentwickelt. Song Nummer 8. Nach zwei Songs voller Interpretationsspielraum bekommen wir einen Love-Song von Casper. Was hört ihr da noch so raus? Jara grinst schon.
Ja, mit Herzschmerz bekommt man mich doch immer. Also, keine Ahnung, ich mag den Track unglaublich gerne, weil Liebestracks und Heartbreak-Songs, die feiere ich einfach, weil ich in meinem Leben schon sehr viele Heartbreaks hatte und ich kann einfach gut relaten. Ich höre sie mir aber mittlerweile anders an, weil ich werde ja auch älter und ich würde jetzt so eine Beziehung, wie Casper sie in diesem Track beschreibt, würde ich jetzt auch nicht mehr so hinterherrennen, sondern dann würde ich einfach sagen, ja okay, dann passt es halt einfach nicht, dann gehe ich meinen Weg und du gehst deinen und dann haben wir irgendwie eine schöne Erinnerung und eine schöne Zeit miteinander gehabt und dann ist auch gut. Aber ich höre mir sowas trotzdem gerne an, weil ich weiß ja, wie sowas ist und wie sich sowas anfühlt. Und ja, ich finde es schön, aber sonst kann ich gar nicht so viel mehr zu dem Track ehrlich gesagt sagen.
Ja, ich fand auch, der ist irgendwie, also so, das ist der einzige Song, wo ich sagen würde, der ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Also ich finde ihn trotzdem gut und also würde jetzt nicht sagen, es ist ein schlechter Track oder irgendwie. Aber irgendwie ist der ein bisschen an mir vorbeigerauscht, so in einem Album. Mich hat dann auch an den einen Song auf dem Materia und Casper Album erinnert, wo es auch so ein bisschen um Fernbeziehungen geht, mit Cat Frankie als Feature. Siehst du, jetzt fehlt mir der Titel, aber genau. Da hatte ich so ein bisschen so den Vibe. Ansonsten finde ich spannend, weil Casper hier ja mehr oder weniger die ganze Zeit sehr singt. Also er ist ja eigentlich schon eher die ganze Zeit in so einem Singsang drin. Weiß ich nicht, ob ich persönlich das so nice finde. Deswegen bin mir da nicht so sicher mit dem Song. Ich glaube, ich fand den Sound irgendwie nicht so meins, ganz persönlich. Ja. Nee, ich glaube, das ist schon alles Casper, der das singt.
Also es sind auf jeden Fall noch Gaststimmen mit im Spiel, safe. Okay. Ich habe aber auch noch nicht herausgehört. Ich habe auch geschwankt zwischen Drangsal und Felix Kummer, der schon irgendwie im Pre oder so das sein könnte. Aber es ist auf jeden Fall noch eine Gaststimme mit drin, die sehr gut mit untergemixt ist. Aber wer genau das ist, das müssten die Credits irgendwann lüften.
Ich glaube, die haben wir leider nicht bekommen. Dieses Duhu am Ende, so das, da ist, also da höre ich sehr viel Drangsal so im Unterton. Aber ich muss auch sagen, dass der Song irgendwie an mir vorbeigeht. Also ich glaube, der ist relativ wichtig so für das Album, weil das jetzt ja auch so eine Art Wendepunkt, glaube ich. Also jetzt geht es ja so vom Großen ins Private offensichtlich wieder. Nach so ein paar, also nach jetzt ja drei Songs, die sehr politisch und groß gedacht waren, geht es ja jetzt wieder so zurück irgendwie in so eine private Sicht, in private Probleme, so gesagt. Aber ich finde auch, dass der Song weder musikalisch noch inhaltlich so richtig einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Wirkt so ein bisschen wie, der war wichtig für die Tracklist und für das, dass das Album in sich Sinn ergibt, aber so viel Eigenes bringt der dann nicht.
Übrigens auch etwas, was dieses Album im Sequencing genau gleich tut mit dem Vorgänger.
Fakt.
Der auch für die letzten drei Songs, in diesem Fall sind es jetzt tatsächlich sogar fünf Songs, eben genau in dieses Private kippt, nachdem es davor die Gesellschaftskritik über mehrere Songs verhandelt hat. Und genau, also das zieht sich durch die Diskografie genauso, wie sich das monumentale Outro durch ein Casper-Album zieht. Aber das ist ja auch genau das, was er mit dem in der Promophase immer wieder aufkommenden Nick Cave-Vergleich, den er für sich selber zieht, glaube ich, meint. Also so dieses, man hat jetzt sich selber geknackt so ein bisschen und die Art und Weise, wie man etwas machen will, wo das eigene Künstlerlabel quasi draufsteht und was man damit irgendwie verbindet, und das Ganze wird jetzt auf eine Art und Weise immer wieder neu interpretiert, und das passiert dann ja alleine auch in dieser Art und Weise mit diesem Album wieder neu.
Ja, und das macht ja auch voll Sinn, also wenn man, also bei mir persönlich ist es zum Beispiel so, wenn ich wirklich in so eine krasse depressive Phase rutsche, dann ist das ja nicht nur, weil bei mir privat gerade irgendwie was schief läuft, sondern weil ich auch mitbekomme, was auf der Welt alles schief läuft und ich einfach so in so einen Strudel gerate und merke, ey, bei mir funktioniert's nicht, aber auf der Welt funktioniert's auch nicht. Wie soll man denn da überhaupt rauskommen? Und dann erschlägt einen irgendwie alles. Und deswegen finde ich auch hier die Platzierung des Tracks eigentlich ganz, ganz gut. Man hat sich irgendwie mit dem Ganzen befasst, was auf der Welt schief läuft, und da zumindest ausgesprochen, auch wenn man dann vielleicht doch nicht so intensive Lösungswege findet. Aber man hat sich damit auseinandergesetzt und kommt wieder so ein bisschen bei sich an. Und das auch irgendwie scheiße, so entsteht halt auch ganz, ganz oft ein Strudel, aus dem man dann irgendwie langfristig nicht mehr rauskommt, wenn alles scheiße läuft.
Mieses Leben, wa?
Ja. Wow, was für eine Überleitung.
Wir hören jetzt einen Haiti-Remix von Casper, im Vorhinein schon ausgekoppelt. Mieses Leben Wolken heißt der Song und bedient sich beim Song Wolken vom Album Mieses Leben von Haiti mit einem eindrucksvollen Video ausgekoppelt worden, und Unsere Meinung zu dem Song gibt's in wenigen Sekunden für euch und in 3 Minuten für uns. Prämiert wurde dieser Song ja bei einem Live-Konzert über den Dächern Berlins, bei dem auch das Musikvideo dazu gedreht wurde, in dem sie dann die Insel aus dem Video des Titelsongs über der Stadt haben schweben lassen. Und es ist nichts Neues, dass sich Casper Songs anderer Künstlerinnen und Künstler schnappt, um sie für sein Album neu zu interpretieren. In diesem Fall ist es noch etwas offensichtlicher als auf dem letzten Album gemacht worden.
Ich wollte gerade sagen, so krass war es aber, glaube ich, noch nie, oder? Dass er sogar den, obwohl doch, Sirenen war wahrscheinlich eh nicht krass. Nevermind.
Nevermind. Gefällt euch das, diese Kollaboration? Wie habt ihr das auch als Single vielleicht im Vorhinein gehört?
Ich habe da recht viel zu sagen zu, weil ich tatsächlich, also Haiti ist, glaube ich, nach Casper so mein Favorite Artist so ein bisschen. Und gerade der Song, also Wolken, der Originalsong von Haiti, der hat mich, als der rausgekommen ist, hat er mich auch so geflasht, weil da auch so viel passiert und emotional einfach krass, richtig krasser Song ist. Und als ich dann gehört habe, dass eben Casper eben genau diesen Song zusammen mit Haiti praktisch neu interpretiert, habe ich mich so krass gefreut. Und ich habe die ganze Zeit ein bisschen drauf gewartet, dass bei dem Originalsong kommt ja nach diesem sehr leiseren Part von Haiti, kommt ja dann diesen krasse Screamo-Geschichte, wo sie rumschreit, hier, mein Herz blutet, keine Ruhe. Und ich habe irgendwie die ganze Zeit drauf gewartet, dass gerade Casper diesen Moment nutzt und eben auch so einen Scream-Part entweder mit eigenen Zeilen oder halt mit ihren Zeilen und da so ein Part einfach von ihm kommt, wo er richtig schreit und er kam einfach nicht und das hat mich ein bisschen enttäuscht, weil ich da einfach, ich habe da so viel, also das ist einfach so ein Potenzial, wo ich mir denke so, ey, wenn da noch so ein richtig schöner, wo er richtig geschrien hätte, so, ich weiß nicht, glaube ich, hätte das sehr gut gefunden. Aber auch ohne dieses Element finde ich den Song sehr, sehr, sehr krass. Und ich finde es interessant, wie er auch den Originalsong praktisch so ein bisschen uminterpretiert hat. So bei ihr geht es ja sehr viel um eher so eigene Probleme und Einsamkeit und auch so ein bisschen Suchtverhalten. Und bei ihm lenkt das Ganze ja dann doch eher so ein bisschen Richtung Beziehung und auch so ein bisschen toxische Beziehung, ja. Das fand ich sehr spannend, wie er das so ein bisschen uminterpretiert hat. Genau, so viel erstmal dazu.
Also ich habe meinen Screaming-Part auf jeden Fall im zweiten Casper-Part, weil, also der erste Part ging so ein bisschen an mir vorbei. Ich habe mich auch unglaublich gefreut, als ich mitbekommen habe, dass da diese Zusammenarbeit kommt und dass das eben an Wolken angelehnt ist von Haiti. Ich konnte mir da erst noch gar nicht so viel drunter vorstellen, habe aber auch Wolken von Haiti schon unglaublich gefeiert und fand es dann auch voll krass, als ich den Track gehört habe, dass Haiti nur die Hook zweimal singt und es gibt so viele Höhepunkte. Es gibt eine eigene Videosingle, der Track wird quasi ja nach ihr benannt. Sie beendet den Track auch, also sie hat ja so den Endpart auf dem Song. Das fand ich schon sehr krass, weil es einfach so eine Wertschätzung ihr gegenüber als Künstlerin für mich bedeutet. Aber diesen Screaming-Part hatte ich im zweiten Part, weil ich finde, da ist so eine krasse Power bei Casper dahinter. Und dass er dann aber direkt wieder zurückrudert und am Ende des Parts so fast schon flüstert, komm bitte wieder zurück, ist halt genau dieses Muster einer toxischen Beziehung. So, ey, ich bin stark genug, ich bin gerade voll abgefuckt von dir, ich beende das alles und ich will das nicht mehr. Ich habe eingesehen, das tut mir nichts Gutes, aber am Ende des Tages will ich doch nur, dass du wieder zu mir zurückkommst. Und dann wird das so leise geflüstert und keine Ahnung, das ist so für mich auf jeden Fall das Äquivalent zu diesem Screaming-Part von Haiti auf Wolken. Und nach diesem zweiten Part von Casper kommt ja dann eben nochmal zweimal die Hook, die von Haiti gesungen wird. Und dann dieses Instrumental. Alter, das fand ich einfach so krass, wirklich. Und dann das Ende, wie Casper dann wieder einsteigt mit Du bist mein Ketamin, mein Heroin. Oh, da, also ich hab Gänsehaut bekommen und der Track ist im Dezember rausgekommen. Ich höre mir den immer noch mindestens einmal am Tag an. Das ist irgendwie, keine Ahnung, so mein Übergang von 2021 auf 2022, glaube ich. Ich glaube, da kommt sehr viel Persönliches noch mit rein, aber musikalisch ist das, spiegelt sehr viel wider, bedeutet mir sehr viel, hat sehr viel emotional mit mir gemacht und auch ohne jetzt so private Sachen finde ich den Track einfach unglaublich gut durchdacht und also es gibt so viele Höhepunkte auf diesem Song, ich habe nicht mit wenig gerechnet, als ich diese Kollaboration mitbekommen habe. Aber es hat auf jeden Fall meine Erwartungen übertroffen.
Ja, sehe ich absolut genauso. Also das Einzige, ja, wo ich auch nochmal gerne drauf hinweisen oder was ich nochmal gerne unterstreichen würde, ist dieser C-Part. Das ist einfach so krass, auch wie gut das in das Instrumental passt, diese post-rockige Abfahrt da und dann wie er dann singt und so. Unfassbar, richtig guter Song.
Wir haben uns ja schon mal, als der rausgekommen ist, kurz darüber unterhalten, Niklas. Er hat mich immer noch nicht. Der hat mich zum Release null bekommen und er kriegt mich auch bis jetzt überhaupt nicht.
Was?
Weil ich weiß nicht, warum den Text für die Dringlichkeit, die der Haiti-Originalsong hat, kann so der sehr durchdachte Songwriting-Ansatz von einem Casper funktioniert für mich irgendwie auch mit dem Beat und so nicht so richtig. Ich kann es gar nicht so richtig sagen, warum mich dieser Song überhaupt nicht kriegt. Was ich liebe, um vielleicht ein bisschen gut gegenzusteuern, ist, ich bin sehr beeindruckt davon, wie das Ding gemixt ist. Ich finde die Vocal Chops in den Verses, die so die ganze Zeit unter seiner Stimme so herlaufen und so Buckel geben und dass du so leicht drüber stolperst, finde ich total krass. Aber so tatsächlich ist so das Hörerlebnis irgendwie das Einzige, wo ich so richtig zu relaten kann auf dem Song. Und das hat sich jetzt über die letzten 6 bis 8 Wochen nicht so richtig verändert. Vielleicht kommt er irgendwann noch, aber ich habe noch keinen Klickmoment gehabt.
Aber Yannick, darf ich dich was fragen? Feierst du dann Wolken von Haiti solo oder ist der Track auch an dir vorbeigegangen?
Nee, den finde ich super.
Ja, krass, weil also bei mir das war so der erste Catch-Moment bei mir, weshalb ich so neugierig war und dann habe ich halt den Track jetzt mit Casper gehört und habe dann gemerkt so, ja, wow, so viele Höhepunkte irgendwie und so ein ganz neuer Song und eine ganz neue Interpretation, so wie du das ja auch erkannt hast, Emma, und gesagt hast. Also mich hat es voll wirklich krank umgehauen, als ich den das erste Mal gehört habe. Ich wünschte, ich könnte diesen Track nochmal zum ersten Mal hören, weil dieses erste Mal einfach wirklich heftig war.
Ich glaube, für den Beat und die Thematik ist mir das am Ende zu sehr nach Songwriter-Skills umgesetzt und zu wenig aus dem Momentgefühl, das der Haiti-Song zum Beispiel vermittelt oder dass man bei anderen vielleicht weniger durchdachten, aber eher impulsiveren Love-Songs über eben emotionale Krisen, die in den letzten Jahren erschienen sind, mitbekommt. Und das fehlt mir da ein bisschen. Es ist sehr nüchtern in der Art und Weise, wie es geschrieben ist, für das Thema, mit dem er sich auseinandersetzt. Von der Struktur des Textes her, nicht von der Wortwahl.
Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was ich wahrscheinlich mit meinem Screaming-Part vermisse, dieses, weil der Originalsong halt eben genau das, was du meinst, sehr, sehr krass impulsiv und einfach, also so, das sind wirklich, also wie als hätte sie einfach ihre Emotionen so auf ein Blatt Papier gerotzt, so, es ist einfach sehr krass, krass eindringlich. Und ich glaube, das ist genau das, was ich meinte, dass ich mir halt irgendwie gewünscht hätte, glaube ich, dass er eben genau diesen Haiti-Part einfach nur halt, dass er das performt.
Aber das wäre schon wieder billig gewesen irgendwie. Also ich weiß nicht, das hätte ich dann gar nicht so gefeiert, wenn Casper sich da jetzt nicht so Mühe gegeben hätte, was Eigenes daraus zu machen. Weil ich finde also, das schon so voll die krasse Leistung aus. Also wir sind uns ja darüber einig, dass Wolken von Haiti einfach ein krasser Track ist, so. Und dann aber so einen heftigen und emotionalen Song auf so vielen Ebenen irgendwie zu nehmen und zu sagen, okay, bei mir ist das jetzt nur die Hook, und ich bastel drumherum um diese existierende Hook was Eigenes, weil mich diese Hook aber irgendwie so krass catcht, finde ich dann viel besser, als hätte er das jetzt näher an dem Original in Anführungszeichen gemacht, weil er hat ein neues Original geschaffen damit so. Und das ist mir dann tausendmal lieber und dann lasse ich mich halt eher irgendwie auf dieser Casper-Ebene ein. Natürlich ist der Track mit Haiti große Klasse und was ganz anderes und vermittelt auch was anderes, aber dass Casper gesagt hat, okay, ich mache daraus so mein eigenes Ding, da habe ich automatisch schon mal mehr Wertschätzung und deswegen war ich halt so überrascht, dass da noch so viele Höhepunkte irgendwie gewartet haben auf mich, die ich gar nicht erwartet hätte, wie mit diesem Instrumental, mit diesem zweiten Part, wo er so krank reingeht und dann, also und trotzdem aber diese Wertschätzung Haiti gegenüber zu haben und zu sagen, okay, du, ich glaube, sie eröffnet ja auch den Track, also mit der Hook beginnt der Track, ne, und endet dann auch damit und sie singt nicht nur einmal die Hook, sondern eben zweimal und es gibt ein extra Musikvideo und bla bla bla, also diese Wertschätzung ist auf jeden Fall da, aber er macht trotzdem so, er nimmt sich was und macht das so zu seinem eigenen Ding, also keine Ahnung, ich finde es große Klasse, ich bin überrascht. Ich dachte, das würde jedem so gehen.
Also ich fand den Song auch unglaublich gut, jetzt keine Frage. Ich frage mich nur die ganze Zeit, wie er klingen würde mit so diesem einen Extra-Part noch. Also ich finde auch gerade auch eben dieser C-Part, wo Niklas gesagt hat, mega. Also der hat mich auch total abgeholt. Ich finde das auf jeden Fall gut, dass er da eigene Sachen mit reingebracht hat. Ich hätte nur gerne, wie gesagt, weil ich fand halt diesen Switch im Original so krass, dass du erst so diese ganz ruhige, balladige Geschichte hast am Anfang und plötzlich kommt ein Break und sie schreit dir halt ins Gesicht. Und genau dem Moment, und klar, in der zweiten Strophe ist es bei Casper so ein bisschen so, aber kein Vergleich zum, wie das im Original halt dieser Kontrast ist. Und aber es kann auch sein, dass das, wie du schon meintest, dass das auch nicht gepasst hätte. So, ich weiß es nicht. Ich habe nur da so ein bisschen immer die ganze Zeit drauf gewartet, dass das kommt. Aber ja, vielleicht ist es auch gut, dass das nicht so gewesen ist und dass er wirklich gesagt hat, so, okay, die Hook lassen wir so und den Rest machen wir, mach ich meins. Also kann ich auch verstehen, ja.
Wollen wir zu Song 10 oder haben wir noch Meinungen zu? Dann gehen wir jetzt zu Gib mir Gefahr. Das nächste Feature, diesmal mit Kummer, aka Felix Kummer, aka Felix Brummer, aka Bernd Bass, aka. Nee, wie war's noch? Ja, doch.
Carsten Chemnitz war es auch er?
Auch Carsten Chemnitz, ja. Gibt es wohl auch eine A-Alliteration von ihm? Ja. Müsste man mal suchen. Ja, die B und C hat er schon. Egal. Wir gehen in Gib mir Gefahr, Song Nummer 10. Backspin. Junge, Junge, was für eine Produktion. Finde ich sehr gutes Sounddesign. Finde ich alleine, was da im Beat passiert, krass. Und so ein bisschen der Song zum Release-Timing und den langsam aber sicher kippenden Corona-Regelungen und der Sehnsucht nach dem Live-Markt. Eine sehr logische Songkonsequenz, dass sowas auf einem Album, das in der Zeit entstanden ist, in der es entstanden ist, stattfindet, meiner Meinung nach.
Voll, also ich freue mich auch schon mega, den live zu sehen. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und ich hatte hier auch, um nochmal Brücken zu vorherigen Alben zu schlagen, auch ähnliche Vibes wie auf dem ganz schönen Okay-Track mit Kraftklub, so dieses Bock haben. Einfach Bock haben, raus und in die Masse. Ist hier ein bisschen weniger so dieser Sommer im Park-Vibe, sondern mehr so, okay, jetzt aber richtig und hier tropfende Konzerthallen und Bier überall. Und fand ich gut. Also wie gesagt, freue mich total drauf, den live zu hören.
Weil ich habe mir das auch gedacht, irgendwie mich erinnert der Track an eben genau mein 16-jähriges Ich, das ich damals war, als ich angefangen habe, Casper zu hören. Und wäre der Track damals rausgekommen, wäre das safe auch unsere Partyhymne gewesen. So der Track, den wir uns anhören, bevor wir da irgendwie so beim Vorglühen, bevor wir dann in den Club gehen und einfach unsere Jugend verschwenden wollen und keine Ahnung, das ist so, gibt gute Vibes und ich finde, für mich hört sich das, also der Song einfach an, wie so die musikalische Interpretation von diesem Spruch, no risk, no fun. Ich riskiere jetzt einfach alles, ich bin jung, was soll passieren, das werden wir schon irgendwie überleben und einfach dieses Leichtsinnige und so frei von Sorgen, sich um nichts Gedanken zu machen, auch wenn das vielleicht nicht ganz so gesund ist, zumindest nicht auf lange Sicht. Aber ja, das ist schön und ich fand auch diese Line von Kummer dann witzig, die hat mich ein bisschen zum Schmunzeln gebracht, noch mehr Selfcare und wir sterben vor Glück. Und ich mir dachte, ja man, eigentlich sollte man vielleicht hier und da doch ein bisschen mehr wagen und wir sind jung, gerade noch.
Ja, also genau den Punkt hätte ich jetzt auch gemacht. Also ich finde es schön, dass das so ein bisschen so ein Gegenpunkt zu diesem Self-Care, weiß ich, also das soll jetzt gar nicht heißen, dass ich das alles irgendwie unnütz, blöd und weiß es, was auch immer finde, aber ich finde es auch irgendwie wichtig, da Gegenpunkte zu setzen. An dieser Stelle auch liebe Grüße an Tidal und seinen Song Böse auf Speed, der eine ähnliche Kerbe schlägt, auch sehr wichtig und gut in diese Richtung, aber im Ganzen muss ich sagen, holt mich der Track nicht so 100% ab. Ich glaube einfach, weil das nicht mehr so mein, also du hast es ja auch gerade schon gesagt, Jara, dass man so ein bisschen so dann in Erinnerung, also ne, wie das so vor 10 Jahren, vielleicht auch vor 5 Jahren noch war auf Festivals, aber irgendwie aktuell ist das nicht mehr so mein Vibe und ich sehe auch, warum der wichtig ist, sowohl für irgendwie Live-Shows als auch für den für das Album, also für diese Song-Abfolge, in der wir uns gerade befinden. Und ich finde den auch jetzt zum Beispiel, wenn man mal guckt, was Casper bis jetzt so für Songs fürs Live-Game gemacht hat, ist es einer der besseren, also gerade im Vergleich zu Adrenalin zum Beispiel, finde ich. Ja, aber so 100% holt er mich jetzt nicht ab mehr. Wäre wahrscheinlich früher anders gewesen.
Das war eine knackige Runde zu einem doch sehr knackigen Song. Sehr kurzweilig auch insgesamt. Plus sehr coole Referenz an Gimme Danger von Iggy Pop. Großartiger Song auch. Und wir gehen jetzt ins schon wieder Feature. Diesmal mit Arnim Teuteburg-Weiß von den Beatsteaks als Teute. Und der Song heißt Euphoria. Backspin. Da wurde doch der Vocal Synth ausgepackt. Ein Take auf alles, was Francis and the Lights, Bon Iver und alle Konsorten dieser Gang in den letzten 5-6 Jahren so an einem Soundentwurf in die Welt gesetzt haben und Ein Song, der dementsprechend auch nach einer sehr häufig von Casper angeführten Inspirationsquelle zum ersten Mal auch sehr offensiv klingt und interessant im bisherigen Soundkosmos von ihm, würde ich so sagen.
Also, wo, wie ich gerade gesagt habe, dass der vorherige Song nicht so meinen Vibe catcht, dieser tut es auf jeden Fall zu 100%. Auch auf mehreren Ebenen. So, ich finde, also das ist halt so, finde ich gerade so genau das Gefühl, also der bringt genau das Gefühl rüber, was finde ich gerade oder was für mich gerade in so der aktuellen deutschen Popwelt so gut funktioniert und so was einfach so allgegenwärtig ist irgendwie so. Ich muss da ganz viel an so Musik von irgendwie Paula Hartmann verifiziert denken, auch so irre so ein bisschen und sowas, dieses Lost-Sein einfach, so dieses komplett fertig, man weiß irgendwie überhaupt eigentlich nicht mehr, wo man ist oder was man irgendwie gerade fühlt, so es ist einfach nur noch nichts und so man ist so komplett verloren irgendwie. So dieses, also weil ich kann das gar nicht so genau beschreiben, aber das ist irgendwie so ein Gefühl, mit dem ich aktuell ganz gut so relaten kann und das trifft dieser Song einfach zu 100%. Ich muss sagen, ich war am Anfang oder als ich den das erste Mal gehört habe, direkt so, boah, das ist ganz schön nah an so Bon Iver und so einem Kram. Und ich glaube auch tatsächlich bei Künstlern oder bei Künstlerinnen, denen ich nicht, also die ich nicht so gerne mag, hätte ich das auch wahrscheinlich doller angekreidet. Im Sinne von, das ist einfach geklaut so mäßig. Finde in diesem Fall aber das extrem schön auch, wie er das zusammenbringt, weil ich glaube, die inhaltliche Referenz ist ja die Serie Euphoria und also so wie der Track halt heißt und ich glaube, ein Titelsong oder so, das habe ich leider gerade eben erst gefunden, deswegen konnte ich es nicht mehr hundertprozentig rekonstruieren. Ein Song, der da läuft, heißt ja auch Forever, also wir reden von für immer. Das find man hört, dass das dass da eine Referenz versteckt ist, die über oder eine Übersetzung versteckt ist auch. Aber ich finde dadurch, dass das diese beiden Welten, die ja irgendwie popkulturell sehr relevant waren in den letzten Jahren oder relevant sind aktuell, so zusammenzubringen, sehr gelungen und sehr schön. Und wie gesagt, der Track holt mich auf mehreren Ebenen ab. Und als ich den vorhin so gehört habe, draußen im Sonnenschein, das war ein sehr guter Moment. Ich glaube, der begleitet mich auf jeden Fall sehr, sehr viel durch diesen Frühling und Sommer. Ich freue mich da schon drauf.
Ja, mir geht's da ein bisschen anders. Ich bin an sich bei all dem, was du gesagt hast, voll bei dir und unterschreibe dir das alles. Nur holt der Track mich musikalisch gar nicht ab. Was ich aber hier auch wieder sehr gut und treffend und passend finde, ist auch wieder die Reihenfolge, weil das ist einfach dann halt so das Ende der Partynacht, wo man nicht mehr so viel Spaß hat und irgendwie vielleicht nicht mehr so weiß, okay, war das jetzt wirklich die richtige Idee und der richtige Gedanke und ich bin gerade irgendwie nicht so ganz bei mir, wie ich vielleicht nüchtern bei mir wäre, wäre ich jetzt einfach zu Hause geblieben oder keine Ahnung was, oder in 2-3 Tagen wieder bei mir bin. Deswegen kann ich jetzt auch nicht komplett negativ über den Track reden, aber mich persönlich holt der einfach nicht so ab. Also das ist mein Skip-Song auf dem Album.
Krass. Also ich muss sagen, ich finde genau das auch, was du gerade gesagt hast. Das ist so ein magischer Moment irgendwie und den, also wie gesagt, ich habe das Gefühl, das wird gerade häufiger in Deutschland so verwendet. Ich finde zum Beispiel so Parabelflug von Gold Roger ist da auch so ein richtig, der nimmt das richtig gut auf und der tut das ebenso und der verbindet das halt mit diesem Bon Iver Sound, der da so komplett geil reinpasst. Ich finde es genial. Und auch so dieses Detail, das am Ende, ich glaube, vom ersten Verse, wenn er sagt, spürt meine Hände nicht mehr, dass dann so seine Stimme so runterfährt und so, das holt mich komplett ab.
Also ich muss auch sagen, es ist auch einer meiner Favorites auf jeden Fall auf dem Album. Aber ich finde es so witzig, dass immer irgendjemand irgendeinen Song nicht fühlt, den die anderen komplett fühlen.
Aber genau das ist eigentlich auch das Geile an Musik, oder? Dass jeder sich so sein Ding daraus ziehen kann und jeder mit irgendwas was anfangen kann. So voll schön. Und dann sitzen wir hier in der Runde, haben Album des Monats und können uns irgendwie darüber unterhalten und unsere Standpunkte so vertreten und gucken, okay, wie weit kann der eine relaten und wie weit halt nicht.
Voll. Ja, ich fand den Song auch einfach so schön, weil es auch mal einfach so ein schönes Liebeslied war. Also so, es ist einfach nur schön. Da ist jetzt gar nicht irgendwie, irgendwem geht's schlecht oder irgendwas ist schlimm so, sondern es ist einfach nur sehr, sehr süß und auch gerade dieses sanfte Ende mit diesem Blitze springen über zwischen uns, wir reden von für immer. Ich habe mir am Anfang eingebildet, dass der Synthi, der danach kommt, so eine Hochzeitsgeschichte spielt, aber ich glaube jetzt beim wiederholten Mal, ich glaube, ich habe es mir nur eingebildet, weil ich es vielleicht gerne haben wollte.
Das war dein Shindy-Moment wahrscheinlich.
Ja, genau, so ein bisschen. Aber ich finde ich bin einfach ein großer Fan von so richtigen, also nicht so Heartbreak-Songs, sondern so einfach so süßen Liebeslieder. Das hatte ich schon auf dem Gold Roger-Album, da fand ich den auch ich finde das einfach schön, wenn alles schön ist.
Unterschreibe ich übrigens so, safe. Bin ich bei dir. Ich finde es nur irgendwie tatsächlich weird, dass der erste so richtig well-executed deutsche Bon Iver-Moment von Arnim Teutoburg-Weiß gesungen wird. Irgendwie passt das nicht in meine Welt.
Es ist so. Ich hab null damit gerechnet, dass der so eine Kopfstimme hat. Ich weiß nicht wieso, aber weiß ich nicht. Das hat mich auch komplett weggeblasen, dass der so singen kann.
Ich finde es auch einfach weird so. Also nicht, dass der so singen kann, sondern der Moment, das ist so, du denkst die ganze Zeit, irgendwann musst du in Deutschland jemanden haben, der so diese Art von, keine Ahnung, Avantgarde-Folk, wie auch immer, übersetzt. Und dann ist die Stimme, die du hörst bei dem ersten Song, der so richtig Schritt halten kann, was Produktion angeht, halt Arnim. Und es ist so, well, didn't see that coming.
Ja, das meinte ich auch.
Ja, voll. Ich finde den auch eigentlich einfach schön. So. Und das ist das Beste, was einen Song erreichen kann, finde ich für mich, dass man den nicht zerredet. Dass du den
schön findest.
Ja, für mich ist das Beste, was ein Song für mich erreichen kann, dass ich den nicht zerreden muss, dass ich da einfach mir so denke, oh ja, schöner Song. Und dann, that's it. Das ist the goal. Und deshalb auch für mich einer der Favorites auf dem Album. Gehe ich ganz mit Emma. Und damit gehen wir in den letzten Song, auch den kennen wir schon. Wir haben im Intro schon dazu gesprochen. Der Song heißt Fabian, er wurde letzte Woche als Single veröffentlicht und geht stolze 7 Minuten, ist also, glaube ich, sogar bisher der längste Song, den Kessler veröffentlicht hat. Worum es in diesen 7 Minuten geht, werden wir gleich wahrscheinlich ziemlich ausführlich sprechen. Also sehen wir uns in 7 Minuten. Backspin. Es ist relativ schwierig, in die Besprechung dieses Songs einzusteigen, finde ich. Tatsächlich. Ich finde den sehr beeindruckend, sehr, sehr krass. Alleine wie der geschrieben ist, wie die Strophen erzählt sind, wie mit den Streichern umgegangen wird. Das ist alles wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig gut gemacht. Aber ich gebe das wieder mal erst an euch ab jetzt, nach diesem kurzen Intro.
Ich finde es auch voll krass. Also ich muss auch jedes Mal, wenn ich mir den Track wirklich intensiv anhöre, echt mit den Tränen kämpfen, weil das einfach eine Situation ist, die Casper da beschreibt, in die man selber niemals reinkommen will, wo man so, also ich meine, jeder von uns ist sich ja wahrscheinlich bewusst, dass wir alle sterben und der Tod einfach so zum Leben gehört, aber sich das dann so bewusst zu machen und dann in einer Situation zu sein, wo der Tod irgendwie hinter der einen Tür lauert und hinter der anderen Tür und hinter seiner eigenen Tür, aber das das normale Leben irgendwie wartet, das trotzdem weitergeht und das sich halt gar nicht darum schert, ob jetzt irgendwie ein Freund oder ein naher Angehöriger irgendwie mit dem Tod ringt. Es, glücklicherweise, toi toi toi, war ich noch nicht in so einer Situation. Aber es ist sehr, sehr beeindruckend, wie Casper das schafft, hier auch wieder einfach so ein unglaubliches Storytelling abzuliefern und uns da auf eine Reise mitzunehmen und irgendwie an seinen Gedanken und an seinen Erfahrungen teilhaben zu lassen und dann so schön auch irgendwie zu verpacken, dass er dann auch Lena wieder mit reinnimmt, die dann ja am Ende den Song quasi beendet mit ihrem La 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 und dann dieses Instrumental auch wieder. Und also ich finde es ganz intensiv und sehr krass auf ganz, ganz vielen Ebenen. Und ich freue mich, dass der Track so positiv auch endet. Und ich kann mir auch tatsächlich gut vorstellen, dass die Jungs dann das einfach so gesungen haben. Ja, stärker als der Tod, coming home. Und dann auch wieder diese Fußballstadion-Referenz und keine Ahnung, dass man sich dann einfach gut fühlt und sagt, ey, alles war schön, nichts hat wehgetan. Also es passt als Outro auf musikalischer Ebene einfach unglaublich gut. Es passt total zum Album. Es ist krass, dass der Track so lang geht. Ich glaube, das muss er aber auch. Also, weil musikalisch jetzt ohne Text gesehen, ist es ja auch so, dass es am Ende viel fröhlicher klingt als irgendwie am Anfang und dass man so ganz viele verschiedene Emotionen irgendwie spürt, schon allein durch die Instrumentals. Und ja, also ganz, ganz heftig. Und als letzten Song des Albums bringt das nochmal so eine andere Ebene irgendwie mit, aber fügt sich trotzdem für mich so ins große Ganze, weil es eben überstanden wurde und mit Sicherheit hat das wehgetan und war ganz, ganz schlimm. Aber ja, umso schöner, dass das ein gutes Ende gehabt hat.
Also ich finde auch, dass es gerade als letzten Song das ganze Album nochmal so abrundet. Niklas, du meintest ja auch vorhin schon mit diesen Bienen, die dann am Ende wiederkommen, die sich im ersten Track auch wiederfinden. Und ich finde, es passt auch wieder total diese zwei großen Themen. Zum einen diesen Schmerz, den man ja auch richtig mitfühlen kann. Also ich fand besonders diese Stelle mit der Switch, fand ich, wo er ihm diese Switch mitgebracht hat und dann gemerkt hat, okay, er ist viel zu schwach und macht sich dann selber Vorwürfe. Und ich finde, man kriegt einfach über den Track richtig krass seinen Schmerz so mit, um dann aber eben, wie du auch schon gemeint hast, so am Ende wieder total in so einem ja verzeihlichen und glückseligen Rahmen dann zu enden. Und deswegen, also ich glaube, wenn es auch nicht so wäre, wäre der Track auch echt noch mal ein bisschen härter. Und ich fand ihn so schon auch sehr krass. Ich weiß auch gar nicht, was ich da noch so viel zu sagen kann, außer dass es auf jeden Fall auch wieder sehr sehr krasses Storytelling. Also das ist auch so, genau wie bei Billy Joe auch so ein Track, wo ich so krass finde, wie man einfach so schwierige, persönliche Themen aufarbeitet und in einen Track packt. Und
dann aber in der nächsten Stufe bereit ist, das mit der Welt zu teilen. Also, genau. Weil ich glaube, da ist halt nochmal so voll der andere Schritt. Wahrscheinlich gibt es so viele Songs, die irgendwie. Genau, ja, voll. Aber voll verständlich, weil will man, dass irgendwie fremde Leute dann darüber urteilen und sagen, ja, nee, der Track ist jetzt scheiße und keine Ahnung. Also, so weißt du,
dass. Man gibt sich ja auch sehr verletzlich im Gleichen. Voll. Also, so, man macht ja alle Türen offen, so macht sich total verwundbar. Also, das ist einfach, was mich echt jetzt wieder an dem Album total beeindruckt hat, wie Casper das macht.
Ja, ich muss sagen, ich weiß also immer noch nicht so richtig, was ich dazu sagen soll, weil. Für mich ist es komplett absurd, dass dieser Song existiert, dadurch, dass es bei mir im Bekanntenkreis seit 2 Jahren so eine ähnliche Situation gab und gibt. Und es halt irgendwie auch so eine krasse History zu dem Künstler Casper auch noch gibt. Keine Ahnung, also ich, als ich den das erste Mal gehört habe, das ging. Weiß ich, ich kann es gar nicht beschreiben, das ging komplett in alle Richtungen, so ungefähr. Und ja, also habt ihr ja alles schon gesagt, so, das ist halt einfach, dass man diesen Mut hat, so einen Song rauszubringen, ist absurd. Auch, dass diese ganzen Details, so, das ist halt, haben wir irgendwie, oder bei uns alles genau so erlebt worden, irgendwie, vielleicht nicht mit einer Switch, sondern mit einem Buch, was halt zu schwierig war zu lesen, oder aber das mit diesen WhatsApp-Nachrichten ist halt genau dasselbe, das passiert halt immer noch genauso und also wie gesagt, für mich ist es absurd, dass dieser Song existiert und dass der gerade jetzt rauskommt, so. Und am Ende, also ich finde halt vor allem dann auch dieses Outro so krass, so ich war so 2 Sekunden lang, dachte ich irgendwie so, boah, das ist mir jetzt irgendwie zu kitschig. Und dann habe ich aber direkt voll angefangen zu heulen, weil das irgendwie, also es muss, glaube ich, einfach so kitschig sein in diesem Moment.
Genau, das dafür ist Kitsch geht da, nicht glaub anders, ich.
Ja. Und am Ende ist es einfach wunderschön gemacht. Und was ich halt irgendwie dann auch so, was so für mich dann auch so die Cherry on top ist, ist irgendwie, dass das dieser ganzen Casper-Story, wenn man das mal so von vorne aufrollt, so ein wahnsinnig schönes Ende gibt, wenn man sich so irgendwie, keine Ahnung, wie häufig diese Person selbst mit dem Tod konfrontiert war und ist, irgendwie wie viele Songs, auch wie vielen Alben es gibt, die um den Tod von einer geliebten Person oder von einer nahestehenden Person handeln. Und dass es jetzt einfach so der Moment ist, wo das halt mal in die andere Richtung ausgeschlagen ist und wo es halt irgendwie dann das positive Ende genommen hat und wo es halt irgendwie ja, gut ausgegangen ist. Irgendwie das finde ich, als so jemand, der das jetzt schon länger begleitet, irgendwie diese Reise, Casper, was dem das auch viel bedeutet irgendwie, finde ich auch einfach so wunderschön, dass es so diesen Moment jetzt gibt, dieses stärker als der Tod. So, keine Ahnung, es gab irgendwie dieser Build-up aus Songs von Hin zur Sonne, wo irgendwie die Tante stirbt, von Michael X, von Ariel, jetzt mit Billy Joe, von dann noch diesem ganzen Album, was Lang lebe der Tod heißt und was sich damit irgendwie auseinandersetzt, dass es dann jetzt so diesen Gegenmoment gibt, diesen hellen, schönen Moment, finde ich, ja, besser hätte das Ganze hier nicht enden können, glaube ich. Und jetzt, dann geht's vielleicht auch so ein bisschen schon ins Fazit, also ich finde es fast wäre ein schöner Endpunkt für eine Casper-Musikkarriere irgendwie.
Hör so. Auf! Jetzt bin ich angefixt. Ich will noch ein Album.
Aber er hat ja
also
auch,
entweder
hat ja auch
das
schon
oder
gesagt.
Halt so den Cut, dass jetzt irgendwie, weiß ich nicht, neue Era, New Casper, komplett alles beiseite geworfen.
Niklas, lass mal du Casper in Ruhe. Lass den mal so sich entwickeln, wie er will. Ich will ihn genauso, wie er ist.
Aber ich glaube, er hat auch bei Aria schon gesagt, dass das ein neues Album, also ein Titel für ein neues Album steht schon. Also,
ja, aber das sagt er ja auch nach jedem Album, oder nicht? Also so viele Alben, wie der schon angekündigt und angeteasert und irgendwas angeblich schon, oder wahrscheinlich nicht nur angeblich, schon halb fertig oder ganz fertig hatte.
Nee, aber aufhören kann der noch nicht. Also da bin ich noch nicht bereit für, ehrlich gesagt. Also,
ich war bereit. Ja. Hätte er jetzt dieses Album nicht gebracht, hätte ich ihn wahrscheinlich nicht so sehr vermisst, als würde er jetzt aufhören. So, jetzt geht nicht mehr.
Echt? Also ist bei mir genau andersrum. So, ich finde, mit so Lang lebe der Tod, mit so einem Album das zu beenden, wäre aus so einer groß, also weil das ist ja die Casper-Perspektive. Deswegen kommen ja diese ganzen Alben nicht raus. Das ist am Ende ein schlüssiges Gesamtkunstwerk, ein schlüssiges Gesamtwerk, so eine Diskografie sein soll. Und ich finde, dann ist jetzt so der Punkt, wo es entweder Sinn machen würde zu sagen, that's it, so, wir haben den Tod besiegt, I'm done. Oder zu sagen, dieses Frühwerk, was jetzt aus den Alben, die schon da sind, besteht, schließen wir jetzt ab und keine Ahnung, ich mache jetzt meine Death-Metal-Platte, ich mache jetzt meine Bersesien-Platte, ich mache jetzt meine...
Gloomy Boys, neues Gloomy Boys-Album. Also mein Album.
Meinetwegen auch das.
Das wär's so.
Aber ist ein interessanter Punkt gerade, würde ich sagen. Vor allem auch, weil ich auf der anderen Seite, finde ich, stark sehen kann, dass sich Dinge wiederholen und Muster wiederholen. Sowohl irgendwie in dem Tracklisting, was Yannick auch vorhin schon gesagt hat, dass es so ähnlich ist wie bei dem letzten Album, dass es so irgendwann so einen Kipppunkt gibt vom Öffentlichen ins Private so ein bisschen oder von diesem gesellschaftskritischen ins Private, dass man bei ganz vielen Songs teilweise das Gefühl hat, das gab es schon mal so ähnlich, also weiß ich nicht, den Rosenregnen, Lass es Rosen für mich regnen Song als Jambalaya 2.0 vielleicht so ganz plump und gemein gesagt oder den mit Kummer als so Adrenalin 2.0 ganz gemein gesagt und ich finde, wenn eine Karriere in so eine Richtung steuert, auch jetzt, dass man so die Vergessenen wieder rausholt, dass man irgendwie Fortsetzungen macht und so, dann wird es häufig kritisch und geht in so eine Richtung, wo es einfach sich wiederholt.
Ja, aber wenn man sich selber weiterentwickelt und das aus einem neuen Blickwinkel irgendwie betrachtet und mit einem neuen Blick thematisiert, dann wird es ja nicht langweilig, finde ich.
Aber das ist, also, glaube ich, genau das Rückwärtsgewandte, was Niklas ja eben in seiner kleinen Brandrede kritisiert hat, dass du nicht so richtig dahin kommst, dir eine Zukunft auszumalen, sondern dass du immer wieder die gleichen Sachen revisitest und dadurch so ein bisschen in einem Loop endest. Also, ist auch ein Teilaspekt davon.
Am Ende ist das ja auch, also keine Ahnung, das wird ja weder den Casper als Künstler noch den Benjamin als Privatperson wahrscheinlich interessieren, was irgendwie ich da jetzt von erwarte, von einem nächsten Album oder von einem Karriereende oder was auch immer. Das ist ja dann irgendwie mein Wunschtraum, wie sowas aussehen kann oder so. Aber ja, ich sehe da gerade einen interessanten Punkt, wo ich gespannt bin, auch wie es weitergeht. Oder ob es weitergeht.
Ich glaube, wir befinden uns schon mitten im Fazit. Möchtet ihr weitermachen?
Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich glaube, dass tatsächlich meine Erwartungen übertroffen hat. Also ich weiß noch, nach Lang lebe der Tod war ich so ein bisschen skeptisch. Ich fand Lang lebe der Tod war auf jeden Fall nicht so mein Album tatsächlich von den Casper-Alben. Also für mich persönlich mein eher so schwächste Album meiner Meinung nach. Und ich hatte sehr, sehr große Angst vom nächsten Album, in welche Richtung das geht. Und es hat wirklich absolut alle Erwartungen übertroffen. Und also ganz ehrlich, für mich Album des Jahres, so, okay, OG Kimo Album war schon krass, aber ich
wollte gerade sagen.
Nee, aber ich finde das hier ist halt, ich finde das hier ist halt auch eine ganz andere Sparte, so, also so, weißt Ach, du,
das Äpfel ist und Birnen darf man nicht vergleichen.
Ja, deswegen, also für mich ist das auf jeden Fall Album des Jahres so, ja. Weil es ist einfach so schlüssig in sich von vorne bis hinten und es hat so viele unterschiedliche gute Momente. Lyrisch braucht man, glaube ich, auch bei Casper gar nicht drüber reden, dass es einfach ein krasser Storyteller und Texter ist. So. Ich finde auch die Produktion von Max Rieger Fand ich auch sehr, sehr gut. Hat mich auch sehr gefreut, dass die zusammengearbeitet haben. Ja, also wie gesagt, für mich einfach, ich hab's die letzten paar Tage echt in Dauerschleife gehört und es hat wirklich mein 13-jähriges, 12-jähriges Casper-Fangirl wieder so ein bisschen reaktiviert, weil es halt ganz tief geschlummert, aber ja, mit dem Album bin ich wirklich ist wieder so richtig aufgeblüht und mir haben viele Tracks davon auch einfach richtig Kraft gegeben. Also es waren einfach sehr, sehr, sehr viele schöne Momente, die ich so auch für mich selber einfach, die mir sehr geholfen haben in manchen Momenten. Und ja, deswegen für mich auf jeden Fall sehr, sehr gut das Album. Soll ich auch gleich schon eine Punktzahl sagen, oder?
Das machen wir, glaube ich, gleich einfach in so einer Runde. Ich würde da aber kurz dann meins jetzt zwischenschieben, bevor Jara gleich das letzte Wort haben kann, weil ich glaube, nämlich genau das Gegenteil von dir zu diesem Album empfinde. Weil es, also ich sehe es genauso, dass es ein wahnsinnig rund. Ja, genau. Aber meine Konsequenz daraus ist eigentlich genau
anders. Aber genau anders.
Beziehungsweise so eine Melange aus dem, was ihr beide gesagt habt. Weil es ist nämlich jetzt, wie Niklas schon gemeint hat, so, es ist ein sehr schöner, wholesome, runder Abschluss. Und wenn man es jetzt irgendwie so auf diese Diskografie-Ebene bezieht, dann freue ich mich immer am meisten, egal bei wem, auf diese manchmal etwas kopflosen künstlerischen Irrfahrten, auf so das vielleicht Wuchtige. Deswegen ist auch zum Beispiel Lang lebe der Tod für mich die mit großem Abstand wichtigste und beste Platte, die er gemacht hat. Weil die so ein bisschen nach, also das ist der krasseste stilistische Bruch, der so in der Karriere ist. Sowohl im Writing als auch in der Produktion, als auch irgendwie in dem gesamten Drumherum um die Platte. Und wenn Dinge zu durchdacht werden, dann verlieren sie für mich, wenn ich sie höre, meistens den Charme. Und das schafft diese Platte gerade noch. Also ich finde die sehr gut. Aber wenn es jetzt quasi so weitergehen würde, dass man sich in der Perfektion des eigenen Schaffens so ein bisschen verliert, dann wird es halt irgendwann dann fehlt da die Dringlichkeit. Und deswegen, also mit Ausblick auf die Zukunft, freue ich mich auch sehr auf die nächste Platte, in der Hoffnung, dass die das Risiko eingeht, als eine nicht nur wholesome Casper-Platte wahrgenommen zu werden, sondern auch so ein bisschen die Gefahr nimmt, Leuten ein bisschen mehr vor den Kopf zu stoßen. Weil das fehlt mir auf diesem Album dann in der gesamten Ausführung so ein bisschen. Aber wenn es um die einzelnen Songs geht, um das, wie es geschrieben ist und um auch das, was es mit Sicherheit für ihn als Künstler, der die gemacht hat, bedeutet, dann ist das eine super wichtige Platte meiner Meinung nach. Und ich freue mich richtig dolle, dass er sie gemacht hat und dass es das gibt und dass es auch jetzt zu diesem Zeitpunkt in der Karriere kommt. Und das fühlt sich alles sehr, sehr gut an. Und deswegen ist es in Summe ein wieder mal echt beeindruckendes Album. Auch wenn ich irgendwie am Ende wahrscheinlich nur so die Hälfte der Songs für mich so mitnehmen werde aus diesem Ding. Aber krassen Respekt für dieses Gesamtwerk und für den Umgang mit der eigenen Position in der deutschen Landschaft, Musiklandschaft und so. Also das, funktioniert für mich sehr gut, aber es ist auch so well executed, dass ich, es ist kurz davor, dass es mich verliert, so in der Art und Weise, wie es gut gemacht ist. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, ja, oder? Mhm.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Ja. Da fehlt so ein bisschen der, also es ist, ein bisschen fehlt der Reibungsmoment. Ja.
Ja, ich kann es auch komplett nachvollziehen, was ihr bisher gesagt habt. Ich betrachte das Ganze aber irgendwie nochmal aus einer, also von einer anderen Ebene, weil ich bei diesem Album, so wie ich das höre, das Gefühl habe, dass Casper so mehr mit sich im Reinen ist und das irgendwie sehr stark durchschimmert in den Tracks, auch wenn es natürlich hier und da Tracks gab, eben über die er schon mal gerappt hat und die er schon mal besungen hat. Aber ich sehe wirklich nochmal so voll die Entwicklung und voll den anderen Blickwinkel da drauf. Und keine Ahnung, das ist, also holt mich genau da ab, wo ich gerade stehe, und deswegen habe ich echt nicht wirklich viel an diesem Album auszusetzen, weil ich habe auch alle Emotionen, die ich gerne getriggert bekomme durch Musik, hat er auf diesem Album bei mir getriggert. Und auch wenn es jetzt so 2, 3 Songs gibt, die ich mit denen ich nicht so viel anfangen kann, finde ich trotzdem zu allen anderen Songs wirklich eine gute Ebene und einen guten Zugang, und auch in diesem Gesamtkonzeptalbum und wie das aufgebaut ist und mit wie viel Details er arbeitet und keine Ahnung, einfach Texte sowieso, das ist, also da gibt's kaum jemanden, der stärker ist als Casper, so in meinen Augen. Und ich bin auf jeden Fall getriggert auf mehr. So, ich hab Bock auf nochmal ein Casper-Album, und ich glaube auch, dass das ein Album sein wird, dass ich, also dass einen ähnlichen jetzt, also Casper und seine Diskografie, da ist einfach XOXO bisher das Album, das mich am meisten persönlich berührt hat und persönlich begleitet hat. Und das ist aber halt einfach 10 Jahre her, und ich glaube, vielleicht ist dieses Album jetzt Alles war schön und nichts tat weh das Album für meine nächsten 10 Jahre, auf das ich immer wieder irgendwie in gewissen Phasen meines Lebens zurückgreifen werde. Und dafür, muss ich sagen, bin ich als Fan sehr, sehr dankbar. Und ich freue mich unglaublich über dieses Album. Ich find's toll.
Also genau da würde ich eigentlich ganz gerne nochmal anknüpfen, vielleicht nochmal voraus und nochmal als Vorausnahme, das ist jetzt, was jetzt kommt, ist auf jeden Fall Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Also wie gesagt, es gibt einzelne Songs davon, die ich genial finde, und diese ganzen Details, die wir auch irgendwie, wo wir drüber gesprochen haben, das ist krass gut gemacht alles und zeigt eine wahnsinnig, also ein wahnsinniges musikalisches Genie auch wieder. Aber wo bei mir der Knackpunkt ist und wo ich auch so ein bisschen, weiß nicht, also es wird aktuell, oder so ein bisschen ein Narrativ um das Album ist ja, dass es so antizyklisch funktioniert. Und das sehe ich in Summe nicht so ganz, weil ich habe noch nicht das Album als Album für mich begriffen. Das geht irgendwie da los, was ich am Anfang meinte, dass ich noch nicht, wie bei den anderen Alben, so eine vielleicht so auch Stimmung, vielleicht auch ein Motiv irgendwie, ein Instrument, einen Anker gefunden habe oder einen roten Faden gefunden habe, der mich durch das komplette Album leitet. So, ich habe irgendwie aktuell, das kann auch sein, dass ich das, wenn ich das jetzt noch, keine Ahnung, 2 Monate lang, 2 Jahre lang, wie auch immer, sehr viel höre, dass sich das ändert und dass das irgendwann so einen Klickmoment gibt, und ich das, genau das, was ich jetzt noch nicht habe, irgendwann finde. Aber aktuell sehe ich so 3 verschiedene Handlungsstränge irgendwie aus den ersten 3 Songs, die so dieses Bipolare widerspiegeln, was wir am Anfang auch gesagt haben, so dieses, ich denke zu viel nach und schlechte Phasen, Depression, dann ich bin der Beste und Stadion und Statue, und dann wieder dieses, ach nee, doch nicht, ist doch wieder schlecht. Dann kommt halt dieser gesellschaftskritische Teil irgendwie, und mit den Vergessenen und Billy Joe, und dann kommt halt zum Schluss dieser wieder private Teil, der irgendwie so eine Geschichte von unglückliche Liebe bis wahrscheinlich Trennung zu dieses Ganze irgendwie in Gefahr und Ekstase, ja, ertränken bis hin zu diesem magischen Hochlebemoment oder diesen magischen Nachparty-Moment irgendwie hinsteuert und halt so ein bisschen diese Ehrenrunde auf Fabian noch und diese wichtige Geschichte zum Ende. Aber ich sehe noch nicht den Punkt, wo sich diese drei Stränge zusammenfügen. Also ich sehe noch nicht so dieses große ganze Album, was bei den letzten drei Alben halt da war und was halt irgendwie so dieses letzte Fünkchen für mich ausgemacht hat, dass ich jetzt so weiß, in bestimmten Situationen habe ich einfach sehr doll Lust auf diesen Vibe von Hinterland und dann mache ich die Hinterlandplatte an. Oder ich brauche gerade dieses, weiß ich nicht, dieses Fiese aus Langlebe der Tod und diesen Trotzmoment aus Langlebe der Tod oder wie auch immer bei XOXO. Und dass ich halt so bestimmte Momente habe, wo ich mir dieses Album anmache und von vorne bis hinten durchhöre und das richtig krass fühle. Und das sehe ich bei diesem Album irgendwie noch nicht. Also wie gesagt, es gibt halt so die einzelnen Songs, die für sich sehr gut sind und teilweise auch in einem kurzen Handlungsstrang sehr gut zusammengefasst sind. Aber es gibt noch nicht diese überbordende Stimmung, diese Ära vielleicht oder Epoche oder wie auch immer man das nennen will. Das ist halt so, dass ich jetzt oder dass ich mir vorstellen könnte, in 2 Jahren ein Gefühl zu haben, oder mich danach zu sehen, dieses Album anzuhören von vorne bis hinten. Ich kann mir vorstellen, dass es Phasen gibt, wo ich mir, keine Ahnung, die ersten 3 Songs anhöre oder die letzten 5 oder 4 und die mittleren 3, aber nicht, dass das als Album funktioniert. Deswegen glaube ich irgendwie im Ganzen, wie gesagt, ist das so ein bisschen eine Ehrenrunde, die letzten 3 Alben, die in meinen Augen alle so, keine Ahnung, den Baseball aus dem Stadion kloppen, gut sind. Aber es ist an sich als Album für mich nicht in dieser Liga, weil das nicht so diesen Anspruch hat. Das ist am Ende wahrscheinlich ein hoher Anspruch und auch ein Anspruch, der aktuell in Popmusik sehr selten erfüllt wird, so. Das ist mir irgendwie auch bewusst. Aber irgendwie ist Casper schon ein Künstler, an den ich für mich diesen Anspruch auch gerne anlege, weil er das häufig schon unter Beweis gestellt hat. Ja, und dann gibt's halt eben noch so kleine Nebenschauplätze an Kritiken, so dass irgendwie eigentlich man ja in einer Machtposition ist, aber man dann, auch wenn man es inhaltlich kritisiert, so diese kapitalistischen Spielchen oder was auch immer halt mitspielt und eben trotzdem trotz dieser ganzen Kritik auf einem Springer-Zeitungscover sitzt und ja, auf besagten Streamingdiensten veröffentlicht. Das bringt da nochmal so eine negative Dings rein, was gar nicht sagen soll, dass ich dieses Album jetzt wahnsinnig kacke finde, sondern einfach nur nicht so ganz so gut wie die ersten oder wie die letzten 3.
Oder zeichne ich zu teilen? Aber das ist halt auch eine Frage von Maßstab und von Situation, ja. In der sich so Kritikerperspektive halt wieder, ne? So, ja. Ist halt eigentlich für das Gesamtding relativ egal, aber am Ende lebt Musikkritik ja auch davon, dass man nicht sagt, ja, weil es ihm damit gut geht, ist es gut, dass das Album so ist, sondern dass man sich halt so ein bisschen daran reibt. Entschuldigung, das sollte Sneak Diss sein, aber ohne das jetzt böse zu machen. Also es ist halt, ich glaube, es gehört halt dazu, sowas, so einen Maßstab auch irgendwo mal anzulegen, um sowas einzusetzen.
Und wahrscheinlich ist es ja am Ende auch so, dass sich eventuell aus diesem Album mehr Leute etwas ziehen können und das halt mehr Leute abholt, in dem Sinne, dass es mehr verschiedene Ideen hat und bringt.
Ja.
Also ich glaube, wenn man das Prinzip von Hinterland nicht gut findet, dann gibt es da auch wenige Songs drauf, die man gut findet. Und hier wiederum kann ich sagen, wenn ich, den Lass es Rosen für mich regnen Song nicht so gut finde, dass ich dann trotzdem einen Euphoria oder Euphoria Song finde, den ich aber doch 100% gut finde.
Ich glaube, das ist, also es ist halt ein sehr ernüchterndes Schlusswort, wäre das jetzt, ne?
Tut mir leid.
Also, aber ja. wir sind halt auch jetzt mittlerweile weit über 3 Stunden
in der
Aufzeichnung.
Mehr an.
Falls sich das doch jemand anhört. Liebe Grüße an, wer das bis hierhin durchgezogen hat. Ich glaube, wir drehen jetzt auch noch die Ehrenrunde, geben einmal kurz Punkte und eine letzte Punchline zum Album und verabschieden uns dann in den wohlverdienten Feierabend, nachdem wir einen halben Arbeitstag nur über ein Album geredet haben. Und ich bedanke mich schon mal bei allen, die so lange zugehört haben. Und bedanke mich bei euch fürs so lange Mitsprechen. Wer mag anfangen? Niklas, möchtest du direkt weitermachen?
Sehr gerne. Ich fasse mich auch kurz. Ich gebe 9 von 10.
Das ist sehr kurz.
Wie passt denn jetzt diese Punktzahl zu
das
dem,
verstehe ich
du
aber auch nicht.
Erzählt hast? Das verstehe ich überhaupt nicht.
Wie gesagt,
nicht. Das, ich gebe also weniger Punkte und ich habe viel besser darüber gesprochen.
Ja, aber mein Maßstab ist ja ein anderer. Also wie gesagt, für mich ist Casper, glaube ich, mein absoluter Lieblingskünstler in Deutschland. Und mein Maßstab ist halt, also wie gesagt, die letzten 3 Alben sind für mich jeweils eine 10 von 10. Und das ist mein Maßstab. Und okay. Deswegen kann ich das sehr stark kritisieren und ich werde das trotzdem dieses Jahr wahrscheinlich so oft anhören wie kein anderes Album. Und ich finde es trotzdem auch sehr gut, aber eben ist der Lack blättert langsam.
Ich mache auch einfach weiter, ich gebe 8 von 10 und ich sehe das genauso wie Niklas. Es ist ein verflucht gutes Album und in Deutschland nach wie vor irgendwie so ein outstanding Moment, wenn ein Casper-Album veröffentlicht wird, auch wenn es nicht mehr sich selbst als diese Stadion-Weltveränderungsmusik wahrnimmt und auch nicht mehr das ist. Jetzt habe ich mir selber widersprochen, das ist zu lange Aufnahme. Aber das ist ja auch das, worüber es in den Interviews geht. So, vielleicht hat man sich mit dieser mit diesem Anspruch, die perfekten Alben zu machen, irgendwann in eine Lage befördert, mit der sich ein Casper unwohl fühlt und vielleicht braucht es jetzt andere Leute, die nachrücken, um die Game Changer zu machen. Aber es ist natürlich etwas schwieriger, das Game Changer-Album zu machen heutzutage. Egal, ich gebe 8 von 10 und ich finde es ein sehr gutes Album.
Ja, ich schließe mich Yannick an. Ich gebe auch 8 Punkte. Casper gehört auf jeden Fall zu den Künstlern, die mich in der Vergangenheit sehr, sehr stark geprägt haben. Habe ich ja auch schon erzählt. Er gehört aber nicht zu meinen All-Time-Favorite-Künstlern. Also da bin ich nicht ganz bei Niklas. Aber er schafft es, mich auf einer Ebene zu begeistern, wie es wenige andere Leute schaffen. Ich check auf jeden Fall auch eure Punkte, Yannick und Niklas, dass das schwierig ist, da so einen roten Faden irgendwie zu finden und so ein Konzept vielleicht dahinter zu finden. Das stört mich in dem Fall aber einfach nicht, weil ich all das bekomme, was ich von Casper erwarte und sogar noch mehr bekomme. Also es gab auch Überraschungsmomente. Es reicht aber jetzt nicht für eine 9 oder eine 10, weil es einfach diese 2, 3 Skip-Songs für mich gibt, mit denen ich einfach nichts anfangen kann, was aber vielleicht auch daran liegt, dass ich halt jetzt nicht bei Casper so krass dahinter bin, wie irgendwie bei anderen Künstlern oder Künstlerinnen. Aber weniger als 8 könnte ich mit meinem Gewissen auf gar keinen Fall vereinen. Und das Album mag ich sehr, sehr gerne im Großen und Ganzen. Deswegen passt die 8 ganz gut, ist auch meine Lieblingszahl, by the way.
ja, ich schließe dann das Ding hier, glaube ich, einmal mit der Höchstpunktzahl. Ich würde nämlich 10 von 10 geben, weil, ja, wie gesagt, also mich hat das Album super krass abgeholt. Also so vor allem emotional fand ich es einfach sehr, sehr stark. Und ich verstehe auch, was ihr meint, so mit dem roten Faden und dass es nicht dieses eine Motiv gibt, was sich so durchzieht. Aber ich hab da noch mal drüber nachgedacht und ich finde, das passt auch einfach, weil ich finde, dieses Album repräsentiert einfach sehr schön so ein bisschen so, ja, jetzt wird's ein bisschen philosophisch, dieses ganze Leben an sich. So, du hast einfach die ganze Zeit, du bist so auf diesem Hoch und Tief und Hoch und Tief, was es halt auch einfach ist. Und dann hast du dazwischen noch diese bisschen eher äußere Perspektive mit dem Politischen. Und genau, drumherum ist halt so eine Klammer, die dieses Ganze, egal wie irgendwas ist und wie schlecht was ist oder wie gut was ist, so am Ende ist es halt eine sehr verzeihliche Geschichte so und ein bisschen wie so eine Umarmung, das Ganze. Also mich hat das Album einfach at all einfach sehr, sehr umarmt und das fand ich schön. Und genau, deswegen hier ja, die 10 von 10.
Ich glaube, das ist die längste Podcast-Folge, die unter dem Backspin-Mantel jemals für irgendetwas veröffentlicht wurde.
Genau das war mein Ziel.
Und alle Irrungen und Wendungen und Windungen und was auch immer wir in diesen 3,5 Stunden, die wir jetzt mittlerweile aufzeichnen, hatten, die werden ein paar Leute gehört haben. Und ich sag nochmal Danke für alle, die bis hierhin zugehört haben. Und ja, bis dann. Tschüss.
Ciao.
Tschüssi. Tschüss.
Frag mal die Kritiker mit Hornbrillen. Selbst die kennen mehr von Tripers, von Bob Dylan.
Journalisten sind sauer, denn ich mach Hip-Hopper-Sound. Kritiker-Liebling, Kontostand niedrig.
Ich hab Dank, alle meine Kritikern genug Dampf unter meinem Hintern.
Bitte widmet mir ein Disc-Track-Bitches. Weil immer Promo und Kritik steckt. Ich gebe keinen Fick auf gute Plattenkritik.
Aus den Luftschlössern schießen Straßenweb-Apologeten. Als Hip-Hop-Journalisten soziologische Befunde auf.
Backspin.